Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Not 12, der SMM Podcast. Es ist wieder alles anders, obwohl eigentlich nicht. Genauso wie beim letzten Mal, zumindest bei der letzten Folge, ist das gleiche Thema. Nur sprechen wir heute nicht über die Männer, weil da haben wir den Rückblick schon gemacht. Und es ist auch nicht nur Rückrundenrückblick, sondern generell so ein kleinerer Saisonrückblick. Aber die Besetzung hat sich nicht geändert, nur die Art der Aufnahme, weil Lutz ist wieder dabei und er sitzt neben mir.
Ausnahmsweise mal. Moin. Genau, moin. Die Distanz hat sich geändert, in der wir aufnehmen.
Und genau, und die Technik eigentlich auch nicht, weil wir nehmen über das gleiche auf wie beim letzten Mal auch, aber diesmal halt vor einem Mikro und nicht vor zweien.
Ja, sehr, sehr angenehm.
Ja, wahrscheinlich ist es auch angenehmer zu hören, dann fällt man sich nicht so häufig ins Wort und wenn, dann ist das gewollt. Von daher, ja. Aber ich würde sagen, wir machen das ganz genauso wie bei den Männern auch. Also wir sprechen so über die memorablen Spiele der letzten Saison, über die Spielerinnen, so ein paar besondere Momente. Es wird, glaube ich, alles ein bisschen kürzer als bei den Männern, weil ich war deutlich weniger im Stadion, glaube ich, als so die letzten Jahre. Dieses Jahr bedingt auch durch die Männer logischerweise. Da jetzt in der Regionalliga, glaube ich, auch viel gleichzeitig angesetzt war, was in der dritten Liga noch ein bisschen anders war, meine ich mich zumindest zu erinnern, ist das halt leider so, dass dann viel parallel war und dann konnte man das nicht sehen. Die Highlights konnte man sich zwar angucken, aber die Art der Aufnahmen ist dann halt auch immer das Problem, also auch über die KI-gesteuerte Kamera, da ist das immer nicht ganz so schön, sich Spiele nochmal anzugucken und dann nimmt man die Highlights wohl mit, aber da bleibt dann vielleicht nicht ganz so viel hängen, aber naja, wir kriegen vielleicht auch noch einen ganz schönen Podcast hin, würde ich sagen. Ja,
wir versuchen es auf jeden Fall.
Ganz genau. Deswegen würde ich sagen, wir fangen an mit den Spielen, das besondere Spiele, positiv wie negativ. Und wir fangen natürlich positiv mit den positiven Heimspielen an. Und da gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur eins. Und zwar, wir reden über das Rekordspiel in der zweiten Liga, über auch ein Rekordspiel, also für den SV Meppen, für die Liga, für den Frauenfußball so ein bisschen. Also es ging auch, viral deutschlandweit, und zwar das Heimspiel gegen den Hamburger SV. Ein 4:0 Heimsieg bei allerschlimmsten Wetter, muss man wirklich sagen. Also wirklich absolut Kackwetter, Kackrasen. Also danach war, da leidet der Rasen, glaube ich, heute noch drunter. Nicht nur an diesem Spiel, sondern auch das Spiel eine Woche danach müsste es, glaube ich, gewesen sein, als die Männer im Pokal gegen Lohne gespielt haben. Also da hat, oder war das davor und das war danach, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, das waren harte Wochen für unseren Rasen.
Ich glaube, es war genau so rum. Und so rum, glaube auch, das Spiel, wenn das nicht Rekordspiel gewesen wäre, dann hätte das wohl sehr, sehr stark auf der Kippe, beziehungsweise das hat ja, glaube ich, was ich so gehört habe, so auf der Kippe gestanden, aber dann hätte man ja wahrscheinlich gesagt, da ist kein Fußballspiel möglich,
ja.
Aber so war es auch schwer möglich, aber
ja, es musste passieren.
Es hat zumindest unserem Spiel keinen großen Abbruch getan.
Nö, genau. 4:0 Heimsieg, also wirklich sehr, sehr, also auch sehr, sehr gutes Spiel, auch für den neutralen Zuschauer oder theoretisch auch für den Hamburger Zuschauer. Auch, was man auch sagen muss, das war zu einer Länderspielpause der Männer. Dadurch hat der HSV mobilisiert auch und hat zum ersten Mal, ich glaube, das war das erste Mal die Saison, wo der Gästebereich auf war. Erst und einzige Mal. Und die haben mobilisiert mit der aktiven Fanszene, haben, glaube ich, die haben sogar eine Choreo rausgehauen am Anfang und auch die Mädels unterstützt. Das ist natürlich aller Ehren wert, war auch sehr cool, das auch mal gesehen zu haben beim Frauenfußball. Von daher, ja.
Ja, die einzige Mannschaft, die sonst signifikant Auswärtsfans mitbringt, ist ja sonst Potsdam immer noch gewesen.
Ja, stimmt.
Aber die haben halt auf einer neuen Tribüne,
ja,
gesessen,
genau.
Eigentlich immer.
Ja.
Also, und ich meine, man muss ja auch sagen, das war zu dem Zeitpunkt, war das ja auch noch ein Spiel, wo es für beide um den Aufstieg ging.
Mhm.
Und wo sich der HSV halt so ein bisschen hat abreißen lassen schon. Von daher war es also ein elementar wichtiges Spiel, deswegen auch nicht unverständlich, dass die Hamburger halt alles mobilisiert haben.
Ja.
Aber das hat natürlich das Spiel oder den Sieg umso wichtiger und umso schöner nochmal gemacht.
Ja.
Auch, weil man sagen muss, ich erinnere mich nicht mehr an ganz so viel, außer dass ich finde, dass auch sehr schön herausgespielte Tore trotz des Geläufs dabei waren.
Richtig, ja.
Also, dass man, dass das keine glücksweiten Bälle nach vorne waren, sondern dass man tatsächlich auf dem Boden wirklich spielerisch das Beste draus gemacht hat.
auch beide Mannschaften tatsächlich. Also glücklich kann man zwar trotzdem auch unser Spiel zu unserem Spiel sagen, weil der HSV seine Chancen nicht genutzt hat. Die waren nämlich spielerisch auch sehr, sehr stark und hatten, glaube ich, auch einen Lattenschuss dabei, als es noch 0-0 stand und hätten auch wohl in Führung gehen können oder hätten auch noch zurückkommen können, als wir geführt haben. Das war alles, es hat alles also rundum gut für den SV Meppen geklappt, muss man sagen. Und ja, 4-0 auch in der Höhe wahrscheinlich ein bisschen unverdient. Zumindest das zu null ist unverdient, weil der HSV mindestens ein oder zwei Tore hätte machen müssen. Von daher sieht das vielleicht ein bisschen deutlicher aus, als es war. Aber gut, man muss auch ein bisschen Glück haben im Sport, im Fußball. Von daher war das ein sehr, 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 sehr cooles Erlebnis für alle Beteiligten sozusagen, außer die Hamburgerinnen, die dann auch ein bisschen frustriert waren dann auf dem Platz. Weil ja, es könnte schon sein, dass das so ein bisschen der Punkt war, wo der Aufzug für der Aufstieg für die quasi gegessen war.
Ja,
zumindest glaube ich,
abgefahren
war. Ja, genau, richtig. Der Aufzug war abgefahren. Und ich glaube, danach haben die noch Almut Schuld geholt und dann hat es, glaube ich, nur noch weniger geklappt. Aber gut, egal. Sind andere Themen. Aber ja, das war dann so ein bisschen der erste klare Punkt, wo das heißt, der HSV wird doch nächste Saison in der zweiten Liga bleiben. Aber es war auch schon Frühling, von daher war es eigentlich klar, dass es für die Männer und Frauen dann in Liga 2 weitergehen wird beim HSV. Und ja, war aber insgesamt ein sehr cooles Erlebnis und wir haben da auf so einer kleinen Welle geschwebt, die ja insgesamt noch etwas länger angehalten hat, aber wir können jetzt gar nicht zum nächsten Spiel schon kommen, weil ich habe jetzt keine honorable mentions. Es gab natürlich ein paar gute Heimspiele, ein paar gute Ergebnisse auch zu Hause noch. Natürlich auch so der Auftakt-Sieg gegen Potsdam könnte man vielleicht noch mit reinnehmen.
Ich meine, man war ja schon ziemlich heimstark eigentlich. Also
ja.
Die Punkte, wobei eigentlich waren die Punkte,
ich glaube, zwei Heimniederlagen hatte man gegen Andernach und gegen Gütersloh.
Ja, und leider, wenn wir gleich auch noch zu kommen, wenn wir zu den negativen Punkten kommen,
ja,
waren ja genau die Punkte oder der Punkt, der dann am Ende gefehlt hat, war ja dann leider, ja, muss man dann sagen, auch wie gesagt, auch wenn wir sehr heimstark waren, war dann zu Hause leider.
Ja. Ja, so ein bisschen, wir sind so ein bisschen wie der BVB gewesen. Es war, also wir haben gegen der Vergleich passt nicht so gut, nur wir haben halt gegen kleinere Vereine gepatzt, aber wir haben ja gegen die oben alle nicht verloren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also gegen Sand haben wir, glaube ich, zwei Spiele gewonnen, gegen Turbine haben wir beide Spiele gewonnen, gegen Jena haben wir beide Spiele nicht verloren, immerhin. HSV haben wir ein Spiel verloren. Aber ja, dann war es dann halt.
Eins, was auch sehr, sehr, also gerade in der Rückschau natürlich auch sehr, sehr wehtut, wenn du ein 3-0
zur Halbzeit führst,
ja. 3-0 außer Hand gibst.
Wie man aber so hört, hätte es zur Halbzeit eigentlich auch schon
ja, gegen uns laufen müssen. Das ist natürlich der andere Punkt. Also da lief scheinbar in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel für uns. Andererseits ist es ja egal,
nicht,
ne? Ist es egal, wie gut es für einen läuft. Ein 3-0 darf man einfach nicht außer Hand geben.
Ich glaube auch in der letzten Minute, so die letzte Chance, genau. 93. Minute, 95. Minute, irgendwie sowas. Ja, das ist alles ein bisschen blöd gewesen, aber naja. Also es gibt noch ein schlechteres Spiel als über das, was wir reden, aber das tut halt so in der Rückschau besonders weh, weil das der Punkt war, wo uns eine ehemalige Spielerin quasi den Aufstieg verdaddelt hat, gekostet hat, sagen wir es so.
Ja, das wusste man damals noch nicht. Damals hat man nur, ich glaube, man war ja Tabellenführer zu dem Zeitpunkt.
Ja,
mit der Niederlage hat man ja nicht nur die Tabellenführung, glaube ich, aus der Hand gegeben, sondern
die Aufstiegsplätze.
Hat sogar genau die Aufstiegsplätze aus der Hand gegeben. Man hat es damit nicht mehr in der eigenen Hand.
Ja.
Und das tat schon weh. Und ich glaube, man hat es mit den beiden Heimspielen. War das nicht Gladbach 0-0 vorher? Und dann,
ich glaube, da war so eine kleine Krise, ja.
Genau, da hat man ja eine Krise, zumindest eine Offensivkrise, wo man einfach das Tor nicht getroffen hat, gehabt. Und hat halt zweimal zu null geblieben im offensiven Sinne, also im negativen Sinne.
Ja.
Und hat da halt wirklich Punkte liegen lassen, die gerade halt in der Rückschau jetzt unfassbar bitter sind.
Ja.
Und das 1-0 gegen Gütersloh war halt, wo wir das Spiel eigentlich dominieren, wo wir auch das Tor machen müssen, es dann nicht schaffen und dann in der 95. oder auf jeden Fall mit dem Abpfiff quasi noch das 0-1 kassieren, war unfassbar bitter. Und
Also Spiel davor war Bayern 2, 0-0, richtigerweise. Okay. Gladbach
Bayern 2 war's.
Ja. Okay. war es aber, ja genau, das war aber auch ein
sehr. Ich erinnere mich auf jeden Fall, genau, dann war das, das, dann haben wir 0-0 gegen Gladbach, war dann in der Hinrunde genau das erste Spiel, wo wir Punkte abgegeben haben.
So, ja, okay. Genau, so war es.
Ja, es zog sich halt ein bisschen durch, das wird man auch in der, oder sieht man auch in, an unserer Tordifferenz oder an unserem Torverhältnis.
Also Top-Torschützin, würde ich sagen.
Ja, daran auch. Aber dass wir halt halt einfach durch die Bank weg, und das hat sich ja auch schon in der ersten Liga angedeutet, dass wir einfach Probleme haben, Tore zu machen.
Ja.
Dass unser Herzstück halt die Abwehr war, rund um Laura und Schulle und Lissi, dass das halt unser Herzstück war. Und das hat die Saison auch wieder gezeigt. Aber genauso hat es auch gezeigt, dass wir die Probleme haben, gerade die kleineren Mannschaften, die sich wirklich halt gerne auch defensiver präsentieren, ja, dass wir halt sehr, sehr große Probleme haben, die rauszuspielen. Deswegen auch gegen Hamburg die Torfestivals oder halt die guten Aktionen gegen die Top-Mannschaften, sag ich jetzt mal, wo einfach mehr Platz war und wir den auch nutzen konnten, aber ja, wir halt die 0-0-Spiele halt nicht 1-0 gespielt haben, sondern halt auch zu oft 0-0 oder dann halt wie gegen Gütersloh dann doch noch 0-1, ja.
Ja. Laura Preuß, Linda Preuß, die wir in der Winterpause haben abgeben lassen, wo der Vertrag im beidseitigen Einvernehmen aufzulösen war, was auch sinnvoll war, zu dem Zeitpunkt zumindest, weil sich schon angedeutet hat, dass Linda, glaube ich, mit dem SV Meppen abgeschrieben hatte. Das konnte man zumindest auch in den Einwechslungen so immer sehen, dass da, ja, ich sag mal, nicht der hundertprozentige Einsatz zu sehen war. Und dann fand ich das eigentlich auch in Ordnung, dass man sie abgibt. Nicht in Ordnung finde ich natürlich, wenn das dann genutzt wird, um dann direkt bei einem Konkurrenten zu unterschreiben. Aber gut, das sind Fehler, muss sie sich nicht an die Nase fassen, sondern vielleicht ja die Verantwortlichen wegen diesem mit der Vertragsauflösung. Aber gut, ich meine, wenn sie jetzt da nicht gestanden hätte, hätte natürlich auch noch eine andere Spielerin da stehen können. Das hat sich aber in diesem Spiel hat sich gebündelt gezeigt, dass wir einfach bei hohen Bällen die Abwehr, so gut wie sie auch immer war, aber hohe Bälle hinter die Abwehr waren der Punkt für 90% der Gegentore. Wir hatten die beste Abwehr in der Liga, trotzdem war das wahrscheinlich für 90% der Gegentore immer der Fall.
Ja, weil wir halt auch gerade in so einen Spielen hochstanden und dann halt auch, ja,
also
hinten offen waren.
Offen waren, offen, ja, aber auch wirklich komplett offen. Und da muss man sich ja auch fragen, wenn du voll auf den Torabschluss drückst, dann mag das irgendwie verständlich sein, aber wenn du einfach die hintere Reihe sehr hoch stehen hast, ohne dass sie offensiv in Aktion tritt, schwierig, aber naja.
Ja, ich meine, wir haben ja nach dem Spiel oder auch nach der Saison oder im Laufe der Saison immer mal wieder geschrieben, dass es halt echt bitter war, wenn man eine Spielerin, ich sag jetzt mal, wenn eine Spielerin weg will und sie dann ziehen lässt, ist das ja verständlich und ich sag mal, ja, gerade wenn man ein gutes Verhältnis hat zu Spielerinnen und auch zu vielleicht zu Beratern und ich weiß nicht genau, was da dann hintersteckt, das ist ja vollkommen legitim. Aber dass man dann nicht irgendwie eine sagt,
Klausel oder so.
Ja, genau, sagt, ja, du darfst gerne auch zu Konkurrenten gehen, aber dann bitte halt nicht gegen uns.
Ja, ist dann nach der Saison irgendwas, ja.
Ja, genau, ist dann.
Dafür gibt es ja Aufhebungsverträge und so, aber gut, vielleicht wer hätte sie das nicht unterschrieben, wer weiß. Also
das sind ja, das ist natürlich immer viel
spekulieren.
Ja, genau. Ich meine, da hat sich ja Thomas Tuchel da in der Saison drüber aufgeregt, dass das in England Sitte wäre, dass selbst bei Wechseln das Sitte ist, dass die Spielerinnen nicht gegen die Ex-Vereine, die Spieler nicht gegen die Ex-Vereine spielen dürfen. Und das ist so, wenn es wirklich so im ich sag mal, so ein großes Entgegenkommen ist, da ist ja dann keine Ablöse im Spiel, nichts, sondern einfach nur, wir machen dir den Weg frei, dass du halt die Spielzeit erhältst, die du dir wünschst, dann ja, kann man vielleicht auch ein Entgegenkommen von Spielerseite ein bisschen einfordern vielleicht, aber gut, das ist natürlich jetzt, das bündelt sich da natürlich nur, weil es halt so, so ärgerlich ist, dass die Spielerin das Tor gemacht hat, sonst würde man sowas nie thematisieren.
Ist in England aber keine Sitte, ist halt einfach auch ein Vertragsinhalt. Ne?
Also, ja, also ich meine, es ist die Sitte, dass man das in
den Vertrag reinschreibt. Aufnimmt.
Genau.
Das wäre vielleicht was.
Ja. Das hätte ich jetzt bei, wie gesagt, wenn so ein einseitiges Entgegenkommen vom Verein der Spielerin gegenüber ist, dass man sagt, komm, du darfst wechseln, du brauchst den Vertrag nicht erfüllen. In dem Sinne wäre es halt schön, wenn ein kleines Entgegenkommen halt auch entstehen würde. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur der Fall, weil es halt gerade jetzt in der Rückschau so ein bitteres Tor war, was uns halt wirklich jetzt im Nachhinein halt wirklich die Punkte gekostet hat. Und damit
Unentschieden hätte gereicht.
Und damit dem Verein halt auch echt viel Geld und Perspektive halt kostet.
Ja, ganz genau. Ja, ich meine, der Frauenfußball sollte ich immer bei dem Männerfußball angleichen und dann wird halt auch der Frauenfußball immer mehr zu einem Geschäft und so will man das scheinbar ja auch und dann ist das auch. Naja.
Gut, aber wie gesagt, das ist nichts, worüber man sprechen würde, wenn
ganz genau.
Irgendwie normal oder anders gelaufen wäre.
Wenn das nicht so gelaufen wäre, hätte ich auch ein anderes Spiel mit reingenommen und zwar das 0:1 gegen die SG 99 Andernach, das glaube ich mit Abstand, also mit ganz großem Abstand, das schlechteste Spiel war, was ich glaube ich je gesehen habe. Zumindest bei uns im Stadion. Also normalerweise ist immer prädestiniert das Spiel unserer Frauen gegen Leverkusen. Da war halt nur eine Mannschaft extrem schlecht, und zwar Leverkusen. Also das ist immer noch, glaube ich, die singulär schlechteste Leistung, die ich bei uns im Stadion gesehen habe. Aber in diesem Fall waren beide so unfassbar schlecht, muss man einfach wirklich sagen. Also ich wüsste nicht, wie man da aus diesem Spiel irgendwas Positives herauszieht, und man hat auch noch 0:1 verloren. Also Andernach war extrem schlecht, wir waren extrem schlecht und irgendwie ist dann ein Tor reingegangen. Also das war sozusagen Anti, wenn der HSV, das Spiel gegen den HSV, Werbung für den Frauenfußball war, war das absolute Anti-Werbung für den Frauenfußball, wie man so schön sagt. Solche Spiele gibt es logischerweise auch, deswegen hätte ich sie auch hier mit reingenommen. Haben wir in der Regionalliga ja auch drüber gesprochen, dass da viele schlecht, oder in der dritten Liga, wie viele Spiele man da hätte aufzählen können von unseren Männern. Aber das war halt wirklich das mit Abstand schlechteste Spiel unserer zumindest in dieser Saison und unserer Frauen insgesamt. Deswegen, negatives Auswärtsspiel habe ich mich ein bisschen schwerer getan, weil es normalerweise nehme ich ja immer gerne Auswärtsspiele mit rein, wo ich auch da war. Aber da habe ich jetzt die 2:1 Niederlage gegen Weinberg mit reingenommen, Aufsteiger, 1:0 in Führung gegangen, unser SV Meppen. Sich dann aber völlig die Butter vom Brot nehmen lassen gegen einen eigentlich überforderten Aufsteiger. Und eigentlich auch sportlich abgestiegenen Aufsteiger. Von daher fand ich das habe ich auch, glaube ich, auf dem Weg zu einer Auswärtsfahrt der Männer irgendwie gesehen. Von daher ist das vielleicht auch nur so halb zu nehmen, aber ich würde trotzdem sagen, dass das eins der schlechteren Spiele war. Ich glaube, auswärts war ich nur in Gütersloh und das waren zwar 1:1, was zwar
ich hatte gerade insgesamt noch fragen wollen, wie viele Auswärtsspiele du
hast. Ja, ich glaube, das war wirklich das einzige Gütersloh. Aber deswegen kann ich das eigentlich nur fast nur so sagen, weil man sich da halt gegen den Aufsteiger die Butter hat vom Brot nehmen lassen. Das ist so ähnlich vergleichbar wie aus der letzten Saison, als wir abgestiegen waren, die 3:1 Niederlage gegen Turbine Potsdam und auch 1:0 geführt hat, sehr stark war und dann aus völlig unerklärlichen Gründen komplett nachgelassen hat. Von daher hatte ich das auch noch so ein bisschen drin als negatives Ding, aber ich weiß nicht.
Ich habe das Spiel leider nicht mehr vor Augen, ist wirklich so schlecht geworden, dass man verdient verloren hat. Ja. Oder hat man unglücklich verloren?
Ja. Also man hat auch noch versucht, aufs Tor zu gehen, aber das war auch wieder mal absolut nicht zwingend.
Ich hatte irgendwie als Vergleich so ein bisschen wie das letzte Middendorf-Spiel gegen Jeddelow.
Genau,
in Jeddelow. So ein bisschen im Hinterkopf, wo man ja eigentlich ganz gut gespielt hat, aber es einfach nicht gebacken gekriegt
kann,
hat.
Kann vielleicht auch sein. Ich habe es mir jetzt in der Vorbereitung ehrlich gesagt nicht nochmal angeguckt, auch nicht die Highlights. Von daher ist dann das nur meine
aber gut, ist ja auch egal, wie das Spiel läuft, eigentlich darf man gegen Weinberg einfach nicht verlieren. Nee, muss richtig. Man einfach so sagen.
Ja, das kann man eigentlich fast schon abschließend sagen. Genau, so eine honorable Mention bei den negativen Spielen auswärts habe ich da natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht gar nicht mehr so. Wir haben, glaube ich, in Ingolstadt noch verloren, 2:0, auch mit zwei langen Bällen.
Vielleicht kann man da halt wirklich Hamburg noch ein bisschen als mit reinnehmen, weil du einfach ein Spiel, wo du mit 3:0 führst, noch so aus der Hand gibst und das gegen einen Aufstiegskonkurrenten ist bitter, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Richtig, deswegen schließen wir das ab, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Kommen wir noch so ein bisschen über so positive und negative Besonderheiten. Positiv haben wir gerade ein bisschen drüber gesprochen, aber auch trotzdem eher sind wir ein bisschen negativ geendet. Das war die Heimstärke. Wir haben ja, glaube ich, zu Hause auch wirklich nur zwei Gegentore oder drei Gegentore gekriegt. Davon waren halt zwei sehr entscheidend. Aber insgesamt war das schon war das schon sehr stark, was wir zu Hause gezeigt haben. Zumindest punktetechnisch ist so ein bisschen auch manchmal ein bisschen irreführend, wenn man auch an unsere Männer denkt, die in der Rückrunde ja die letzten Spiele alle gewonnen haben, aber ja, dann trotzdem nicht wirklich stark waren, aber ja, trotzdem unsere Frauen auf jeden Fall richtig stark zu Hause, quasi immer die Null gehalten und ja, Platz 1 auch in der Heimtabelle. Von daher kann man das schon so sagen. Ich glaube, punktgleich
mit Potsdam 14 Tore, ja. Tatsächlich mehr. Ich weiß auch nicht, wie Potsdam das dann geschafft hat, mit 10 Toren, also mit 10 plus Toren 29 Punkte zu holen.
Puh. Das ist okay. Wie Werder Bremen Respekt vor 3 Saisons oder so in der ersten Liga, die 17 Punkte mit 9 Toren oder so geholt haben. Von daher, ja, also das darf man trotzdem positiv erwähnen, dass die Heimstärke wirklich trotz dem bitteren Ergebnis halt von Gütersloh trotzdem nicht hinten runterfällt. Das war insgesamt schon gut, was wir da abgeliefert haben. Ja. Auch junge Spielerinnen integriert, das ist auch so ein Ding. Nach dem Abstieg ist ja so ein Umbruch immer relativ groß.
Und ja, das würde ich tatsächlich vielleicht auch noch als positiv anmerken, dass ich fand, unser Umbruch war deutlich geringer als befürchtet zu dem Zeitpunkt. Also ich finde, dass man tatsächlich gerade mit Laura, mit Lissi, mit Schulle,
na gut,
doch
Günnewig,
ne? Ja, Günnewig, genau, dass man gerade defensiv das Kernstück behalten hat. Und das hat sich ja auch positiv in der Saison dann gezeigt, dass unsere Defensive war einfach weiterhin absolut spitze vielleicht. Ja. Ich meine, das war halt eine fast erstligareife Mannschaft defensiv, oder wahrscheinlich war die Defensive, an der Defensive ist es ja auch in der Bundesliga nicht gescheitert. Nee. Und deswegen unsere Defensive war halt auf Bundesliga-Niveau, nur unsere Offensive ist halt, ja, ist uns erstmal weggebrochen, plus nicht adäquat ersetzt.
Das kann man so sagen, ja. Die geholt wurden oder die offensiv verlängert haben, die haben ein bisschen enttäuscht, kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Aber trotzdem finde ich das gut, dass viele gezeigt haben oder dass, ja, insgesamt muss man sagen, du hast gesagt, Erstliga zum Teil gehalten, das stimmt schon. Aber insgesamt hat der Frauenfußball schon ausbluten müssen durch den Abstieg. Und wenn man sich, ich habe ja auch ein paar Spiele der U20 mal geguckt, ich habe immer das ein bisschen verfolgt, wie die in Testspielen gespielt haben oder wie die gespielt haben, ich glaube, ich habe die letzte Saison zwar weniger Frauenfußball, die erste weniger gesehen, aber von der U20 doch ein bisschen mehr dann, weil das sich terminlich dann besser, ja, weil das dann mit Termin nicht besser gepasst hat. Aber dann hat man auch mal gesehen, dass die das letzte Testspiel, glaube ich, nicht 11 gegen 11 spielen konnten oder das vorletzte Testspiel irgendwie. Und da hatte ich schon ganz große Befürchtungen, wie es auch ausgeht bezüglich der Regionalliga-Saison und dann auch mal vielleicht maximal eine Auswechselspielerin auf der Bank plus Torhüterin. Aber deswegen, da muss man schon sagen, dass da, was da geleistet wurde mit dem, glaube ich, 6. Platz oder so bei 14 oder 12 Mannschaften, das ist schon ziemlich, ziemlich überragend.
Ja, ich meine, dass man bluten musste beim Doppelabstieg, steht natürlich außer Frage, und dass da also die Frauenmannschaften signifikant mehr leiden mussten als das Männerteam, obwohl ja das Männerteam einen deutlich größeren Umbruch hatte,
ja, genau.
ist natürlich auch ohne Frage. Aber genau deswegen fand ich es halt so, ja, ich sag mal, beeindruckend oder positiv erwähnenswert, dass so viele aus dem Bundesliga-Kader, wie gesagt, gerade im defensiven Bereich halt verlängert haben. Und,
oder noch Vertrag hat jemand. Noch, ich glaube, verlängert hat niemand so aktiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Aber ich glaube, ich sag mal so, ja, selbst wenn sie noch Vertrag hatten, wenn jetzt ein Bundesligist bei Laura oder bei Schulle angeklopft hätten, ich kann mir nicht vorstellen, dass Meppen dann gesagt hätte, nee, hier, du hast Vertrag, du bleibst hier. Ja. Sondern dann hätte man mit Sicherheit den Spielerinnen die Tür aufgemacht, weiter Bundesliga zu spielen. Und deswegen, wie gesagt, war es halt, fand ich sehr respektabel, dass sie den Weg
mitgegangen
sind.
Man hat wahrscheinlich auch wohl die signalisiert, dass Ausstieg so ein bisschen das Ziel ist. Wobei man, wenn man den Kader sich anguckt mit, ich glaube, 20 Spielerinnen, die wir hatten, das ist schon extrem dünn, muss man schon sagen. Deswegen war, ja, war das schon echt sehr gut, was man insgesamt wohl geleistet hat, auch wenn es ganz am Ende ganz
knapp nicht geklappt hat. Ich meine, man muss ja auch, man hat ja jetzt auch das Negativbeispiel, Duisburg hat ja jetzt, macht ja jetzt gerade durch, was wir letztes Jahr durchgemacht haben.
Ja.
Und die halt, vollkommen andere Strategie fahren.
Ja. Ich glaube, da hat ein Hauptsponsor, den sie so haben für die Frauenabteilung, gesagt, ich will nicht mehr. Und dann hat der Verein gesagt, okay, das können wir dann nicht stemmen. Und haben dann die Frauen in die Regionalliga absteigen lassen.
Ja.
Naja.
Sind. Und das ist halt was, was wir halt stemmen konnten, mit natürlich mit allen. Ne? Mhm. Da gehören sowohl die erste Männermannschaft, die Frauenmannschaft, als auch natürlich die Sponsoren und die Supporter
dazu. Ich glaube, wir sind sponsorentechnisch breiter aufgestellt, dass wir dann halt auch
Dass wir das besser auffangen können,
ja.
Aber ich glaube halt tatsächlich auch, dass da halt die Spielerinnen von Duisburg, will ich da halt mal ausnehmen, weil die wahrscheinlich am wenigsten dafür können und die halt wahrscheinlich alles in die Wege geleitet hätten. Aber da hat man wahrscheinlich mehr, oder legt man jetzt mehr Wert auf die erste Herrenmannschaft.
Ja, ist halt die Frage, was signalisieren einem die Sponsoren? Wenn die Sponsoren sagen, ich sponsor die Frauen weiter oder der Vertrag läuft weiter, deswegen können wir das machen.
Richtig.
Vielleicht war es bei Duisburg halt nur so, die haben halt diesen einen, ich glaube der Hauptsponsor, ich weiß gerade nicht mehr, wer es ist, aber ist ja auch Wurst, der hat dann gesagt, der Vertrag läuft aus, spekuliere ich jetzt auch mal und der möchte halt nicht verlängern, dann kannst du halt sagen, das können wir mit kleineren Sponsoren nicht auffangen. Bei uns halt die Hauptsponsoren, ne? Ich meine, man hat ja auch den neuen Brustsponsor gesehen, da hat man dann vielleicht auch eine Chance gesehen, dass man dann sagt, ja, alles klar, dann machen wir das halt
oder so. Oder dass man halt einfach sagt, wir fördern oder wir wollen halt die Region fördern und da gehört halt auch die Förderung von Mädchen und Frauenmannschaften dazu oder Mädchenmannschaften im ersten Sinne und dann halt auch, wo dazu gehört, dass sie halt eine möglichst hochklassige Chance haben zu spielen. Und die heißt halt wirklich möglichst hochklassig und nicht maximal Regionalliga, weil warum auch immer das da so viel billiger sein soll oder ist, keine Ahnung, aber
auf jeden Fall. Du musst halt nicht mehr nach Bayern fahren, ne? Ingolstadt, Bayern 2 und so Nürnberg jetzt, das sind halt schon alles weite Reisen. Ja, du kannst brauchst halt nie Hotels quasi buchen, außer wenn du vielleicht mal nach, keine Ahnung, Wolfsburg oder so hinfahren willst.
Ja gut, das ist schon richtig.
Das sind, glaube ich, schon signifikante Kosten. Ich kann das auch, da wird ja im Forum auch sehr, sehr viel diskutiert und so. Ich fand die Diskussion trotzdem sehr mühsam, weil ich meine, man muss darüber reden, das ist klar, das hat ja auch Andreas Krämer gesagt, aber trotzdem, man muss jetzt nicht aktuell darüber reden, weil diese Saison oder die jetzt anstehende Saison ist halt schon finanziert. Was will man denn sagen? Und wenn es halt in den nächsten Jahren dann halt geldtechnisch knapp wird, dass man sich das nicht leisten kann, dann wird man drüber reden und da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass der Verein da dann, ich sag mal, Entscheidungen trifft, die dem Gesamtverein halt nicht in den Ruin treiben.
Weil richtig.
Ich sag's jetzt halt, ich überdramatisiere, weil eine Saison in der zweiten Frauenbundesliga wird den Verein nicht in den Ruin treiben. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass da trotzdem diskutiert werden darf, aber halt nicht, wenn schon Sachen entschieden sind für diese Saison, dann ist es halt Quatsch.
Und wie gesagt, man kann ja auch, der Verein ist der Einzige, der sowohl Sponsorenverträge als auch Sponsorenaussagen, sage ich jetzt mal, kennt. Ja. Und wie gesagt, also so breit, wie wir da aufgestellt sind, kann ich mir auch echt nur vorstellen, dass Sponsoren wirklich sagen, ich möchte den Gesamtverein unterstützen. Und wenn der halt sagt, ja, aber ich möchte halt, dass die Mädels auch eine Perspektive haben, dass es mir halt, ich sage jetzt mal, einen Betrag X zusätzlich wert, dann gehört das halt dazu. Mhm. Wie gesagt, so wie man immer wieder hört, dass zu gleichen Teilen oder zu gleichen Bezügen verlängert, kann es nicht daran liegen, dass man da jetzt, sage ich jetzt mal, die Sichtbarkeit bezahlt kriegt, die wirklich oder den Werbeeffekt bezahlt kriegt, sondern da muss Herzblut hinterstecken.
Und
deswegen glaube ich einfach oder hoffe einfach, dass da halt auch die Mädels-Teams mit drin sind und deswegen.
Guter Punkt,
deswegen glaube ich halt, dass das wirklich nur halt der Vorstand halt sehen kann. Und da ist es halt wirklich schwer, rational drüber zu diskutieren, wenn nicht der rationale Faktor auch bei den Sponsoren der erste oder der Hauptpunkt vielleicht bei der Unterstützung ist. Aber das haben wir jetzt schon breit genug ausgefächert.
Ich weiß auch gar nicht, passt das jetzt bei positiv rein? Positive Besonderheiten? Sponsoren,
ja, von mir aus. Doch, oder ich finde schon.
Ja, ist gut. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber dafür sind wir ja da, dass wir dann alles mit reinnehmen. Ja. Aber ich wüsste jetzt so positiv jetzt nicht, was man noch so erwähnen kann. Bestimmt gibt es noch viele Sachen. Von daher.
Ja, wir werden noch Spiele.
Über die Spielerinnen
genau, können sprechen wir noch darüber. Positiv erwähnen, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja,
negativ haben wir auch so ein bisschen alles schon gesagt. Die Offensive habe ich mir noch aufgeschrieben, da haben wir ja schon drüber gesprochen und so. Sprechen wir bei den Spielerinnen auch so ein bisschen noch drüber, wo da noch ja, so ein bisschen Luft nach oben war. Ich habe ja die Kategorien genauso genannt wie bei den Männern. Dünner Kader habe ich auch schon gesagt, aber Verletzung kam noch dazu. Das sind halt so Sachen, die noch erwähnt werden mussten, finde ich. Weil ja, wir immer mal wieder Ausfälle hatten und dann immer umbauen mussten und so. Das war schon, naja, sagen wir, bei einem dünnen Kader schwer zu kompensieren. Aber gut, dann kommen wir zu den Spielerinnen, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ich habe die erste Kategorie wieder mal genannt, gute Leistung, aber. Und ich bin da jetzt auch nicht unbedingt irgendwo durchgegangen, dass in der, also ich in der Kategorie jetzt auch nicht ab, also hoch heißt nicht gut oder schlecht oder wie auch immer, sondern ich bin nach der Kickerliste gegangen oder habe auch mal geguckt bei Fußballdaten.de oder Soccer Donner oder wie auch immer, weil ich nicht
ja, bei den Frauen ja noch
genau
noch
wusste, was da Vorlagen und so, das steht beim Kicker alles gar nicht.
Ja, genau, das bei den Frauenteams noch schwieriger belastbare Daten zu finden.
Gerade ja.
Was Einsätze, Tore geht vielleicht noch. Bei den Vorlagen wird es dann schon eng, ja.
Schwieriger, genau. Ja. Aber tatsächlich gab es auch da Aussagen, genau, wie genau die jetzt stimmen. Schauen wir mal. Das Angaben ohne Gewähr, sage ich jetzt mal, wie auch bei den Männern, sowohl bei den Minuten als auch Einsätzen. Ich habe da einfach die Daten genommen, die mir zur Verfügung standen und ich hoffe, das passt. So, gute Leistung, aber zuerst Jens Gistenwijk habe ich hier. 16 Einsätze, 837 Minuten. Zwei Vorlagen, zweimal gelb und einmal glattrot. Jenske, ja. Eigentlich, also in dieser Saison.
Ich erinnere mich noch an das glattrot und.
Ja, absolut, absurd.
Immer noch am Kopfschütteln quasi, ja. Aber gut.
Ja, wenn man sich über das Handspiel bei Deutschland gegen Spanien aufregt, das war eine vielleicht Fehlentscheidung oder eine 50-50-Entscheidung, aber diese Entscheidung, Jenske, für ein Allerweltsfoul rot zu geben, das ist eigentlich ein Skandal. Aber gut, in der zweiten Frauen-Bundesliga und Schiedsrichterinnen-Entscheidung, das ist nochmal eine Welt für sich. Wobei ich überlege, ich glaube, das war vielleicht war die Rückrunde besser als die Hinrunde. Aber ich habe irgendwie so jetzt in Erinnerung, dass es, ich schätze, es war Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde, dass es da bis auf ein paar Ausnahmen nicht ganz so schlimm war. Aber ich glaube, ja. So war es auch. Weil in der ersten Frauen-Bundesliga war es, glaube ich, schon schlimm. Aber zweite war dann nochmal schlimmer. Aber die Rückrunde war etwas besser als die Hinrunde.
Ja. Naja.
Könnte es sein, ne? Ja. Ja, gute Leistung. Also, Jenske, ich sag mal, sie ist noch sehr jung. Ich glaube, ist jetzt auch 18 oder 19. Hat im Vergleich zur letzten Saison ein bisschen abgebaut, würde ich sagen. Hatte aber auch ein bisschen zu kämpfen. Erstens mit dem System. Sie ist eine Außenspielerin, musste öfter mal an der Dreierkette ran. Nicht unbedingt ihre Position. Von daher ist das ein bisschen verständlich. Und auch ein bisschen Verletzung gehabt. Dann rote Karte, die dann auch wieder zwei oder drei Spiele sie rausgeworfen hat. Aber ich glaube, Verletzungen waren mit vielen kleineren Verletzungen gekämpft. Also erklärt dann auch so ein bisschen die wenigen Einsätze, also Minuten und Einsätze. Und daher eigentlich eine gute, genau, ja.
Stand. Trotzdem eine stabil gute Leistung gezeigt. Und sie ist ja nächstes Jahr
noch da.
Von daher fand ich, also freue mich, dass sie noch da ist.
Ja, genau. Die nächste habe ich Chihiro Suzuki mit reingenommen, weil gute Leistung, aber gute Hinrunde, schlechte Rückrunde. Auch verletzungsbedingt, glaube ich, aber auch dann, als sie fit war, überhaupt nicht mehr ins Spiel reingekommen, weil da gegen Selma Likina so ein bisschen, die, glaube ich, in der Hinrunde auch erst nachverpflichtet wurde, dann irgendwann wurde ihr der Rang abgelaufen.
Ja, sie hat sowohl den Stammplatz verloren, als auch gefühlt die ich sag mal, eine Auswechsel, also die erste Auswechselkandidatin. Sie hat immer weniger Einsätze und Minuten bekommen.
Insgesamt, Insgesamt ja. 18 Einsätze, 899 Minuten, 3 Tore.
Eigentlich ganz okay. Gefühlt das meiste, auf jeden, wie du schon sagst, das meiste in der Hinrunde auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wie gesagt, nachdem sie wieder fit war, gefühlt war sie am Anfang erste Kandidatin für Auswechslung. Und später hat sie dann ja immer weniger Minuten gekriegt, ist immer später oder gar nicht mehr gekommen.
Ja.
Und ja, war irgendwie ja bezeichnend, auch wenn man so einen dünnen Kader hat, dass man dann nicht die Nummer 1 für einen positionsgetreuen Wechsel war, ist schon
das in gewisser Weise
bezeichnend, mhm, ja.
Und genau.
Auch folgerichtig, ja, dass sie den Verein verlassen oder hat wahrscheinlich.
Kehrt nach Japan zurück, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein Verein wurde nicht bekannt gegeben, sondern einfach nur, dass sie wieder zurück nach Japan geht und wahrscheinlich da auch noch weiter Fußball spielt.
Ja, da kann man.
Aber erstmal ist, glaube ich, nur
ich glaube auch,
das Abenteuer Deutschland so ein bisschen zu Ende.
Ja, ich glaube auch, ich meine, in Japan ist Frauenfußball auch nicht so klein.
Okay.
Ich denke, dass sie da gut kennen die Verhältnisse da natürlich nicht, aber ich glaube, dass ehemalige Bundesliga- und Zweitligaspielerinnen wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste im Lebenslauf sind. Also ich denke mal, da wird sie schon ihren Fuß wieder fassen können.
Ja. So, als nächstes Lisa-Marie Weiß, 12 Einsätze, 1066 Minuten, 2 gelbe Karten.
Alle in der Runde.
Genau. Gute Leistung, aber aktuell schwanger. Nicht böse gemeint natürlich, ja. Aber ist halt so. Sie war in der Rückrunde natürlich keine Option dadurch. War, glaube ich, das war noch so ein bisschen kommunikationsschwierig, aber ist ja bei den Frauen normal, sag ich jetzt mal, wo man sich gefragt hat, was ist denn los? Lissi in der Hinrunde, absolute Stammkraft in der Rückrunde, die ersten 2-3 Spiele nicht im Kader gewesen, und aber es wurde nie gemeldet, verletzt oder was war oder so. Aber dann hieß es, aber wahrscheinlich auch auf Wunsch der Spielerin, ich schätze mal, dass man deswegen etwas erstmal sich zurückgehalten hat. Und als sie dann bereit war, das zu veröffentlichen, dann ging es auch über den Verein. Also sie ist aktuell schwanger, wird diese Saison auch keine Option sein. Und dann, ja, mal gucken, ob sie überhaupt noch zurückkommt zum SV Meppen oder in welcher Position auch immer. Das weiß ich, sie ist ja noch eigentlich recht jung, 25, 26, glaube ich. Aber trotzdem mit einem Kind, glaube ich nicht, dass man dann sagen kann, ja, dann ist er halt in 2 Jahren oder so wieder da. Das sind Lebensplanungen, das wird sich dann zeigen. Und da wird dann der Verein und sie mit Sicherheit auch bekannt geben, wie es dann klappen soll und klappt. Von daher, ja, wünscht man ihr, ich wünsche ja, ihr persönlich alles Gute und richtig. Genau, dass sie erstmal, ja, das, ja, erstmal.
Ja, ich glaube, ich meine, ihr wird die Tür mit Sicherheit offen stehen, wenn sie, und sei es zum Wiederfitwerden, mit der Mannschaft trainieren will. Ich denke, ja, dass sie das auf jeden Fall können wird. Und, ja, also wie gesagt, die Tür wird ihr mit Sicherheit offen stehen, da bin ich fest von überzeugt. Ob es dann ihr Wunsch und ihr Ziel ist, dann nochmal Einsätze zu bekommen, gut, das muss man dann natürlich sehen.
Ja, muss auch mal gucken, wie sich der Fußball weiterentwickelt hat,
richtig,
wie sich der Format weiterentwickelt hat, generell alles, deswegen, das ist viel zu spekulieren, deswegen können wir das hier abschließen.
Ja, man kann ihr nur
alles Gute wünschen.
Alles Gute wünschen und für ihren Einsatz im Trikot erstmal danken und ja.
Nächster Punkt, vielleicht ein bisschen kontrovers. Ich habe Wildan Kadessa noch mit reingenommen. 26 Einsätze, 1966 Minuten, 7 Tore, 2 Vorlagen und 2 gelbe Karten. Da würde ich jetzt einfach zusammenfassend sagen, gute Leistung, zum Teil auch wirklich überragende Leistung, aber absolut inkonstant und absolut falsch eingesetzt. Weil öfter mal 2 Spitzen, die wir gespielt haben, eigentlich 0,0 ihre Position, aber ja, vielleicht auch bedingt aufgrund des Kaders und so, aber da hätte es tatsächlich auch noch Lösungen gegeben, würde ich sagen, und dass man sie anders einsetzt, und dann musst du vielleicht auch das System ein bisschen einsetzen, weil sie ja doch eigentlich eine Leistungsträgerin hätte sein können, war sie halt in vielen Spielen auch, aber insgesamt war da, ja, folgte auf jedes gute Spiel mindestens ein schlechtes, oder ein ausbaufähiges, deswegen.
Oder zumindest auf jede gute Aktion hatte sie auch leider zu viele Aktionen, wo sie dann den Ball so auf dem Fuß hatte, dass man sagt, der muss eigentlich drin sein, und es dann doch zu oft leider nicht geklappt
hat. Allein aufs Tor zu laufen, nicht reingemacht, aber ich sag mal, von der Grundlinie den Ball in den Winkel hauen, easy peasy. Ja. Also das beschreibt, glaube ich, Kadessa ganz gut. Sie wird den Verein auch verlassen, wird zum HSV gehen. Und bin mal gespannt, wie sie da Fuß fassen wird. Ich meine, kann funktionieren, definitiv. Sie hat eigentlich die Qualität, um zumindest eine sehr gute Zweitligaspielerin zu sein. Man muss aber ihre Qualitäten auch nutzen. Das hat sie beim SV oder der SV mit ihr nicht geschafft.
Zu selten.
Zu selten geschafft, ja. Genau. Deswegen 7 Tore sind immer noch die zweitmeisten. Muss man ja auch dazu fairerweise dazu sagen. Aber trotzdem, es wäre eine 1 davor aber auch drin gewesen. Aber
sie hat auch die zweitmeisten Minuten gemacht. Das muss man, also von den Feldspielerinnen zumindest. Ja. Das muss man ja auch dazu sagen.
Ja.
Von daher, das soll das nicht relativieren, aber...
Ja, fast. Ja. Zweitmeisten, ja, stimmt. Ja, deswegen, deswegen gute Leistung, stimmt aber, ja auch wohl, drittmeisten, ja, wir gucken gleich nochmal.
Aber ja, ihre Inkonstanz hat ja auf jeden Fall den Schritt, ja, in die höchste Kategorie, ich sag mal, in dem Sinne verbaut.
Ja.
Und ist halt die Frage, ich meine, sie war jetzt auch schon, kann ich wieder 2-3 Jahre bei uns.
War ja auch, glaube ich. Ich glaube, die ist letzte Saison gekommen und
ja, auf jeden Fall hat sie es in der Zeit nicht geschafft, die Konstanz in ihr Spiel zu kriegen, stimmt, sowohl in der ersten als auch jetzt in der zweiten Liga mit.
In der ersten war sie auch eher noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch ja, jetzt, wo man ja sagt, jetzt hat sie die Minuten gekriegt und hat es trotzdem in dem Sinne nicht geschafft, die Konstanz reinzubringen. Wird man halt sehen müssen, wie es dann jetzt in Hamburg laufen wird, ob sie da dann die Spielzeit kriegen wird, die sie bei uns hatte, als auch ob sie da den weiteren Schritt machen kann.
Ja.
Das, ja, werden wir sehen.
Ja, genau. Hoffentlich nicht wie bei Linda Preuß. Also dann. Gut. Nächste Kategorie, Luft nach oben. Muss nicht unbedingt schlecht heißen, wie gesagt, aber halt Luft nach oben. Die erste Spielerin, Aline Seyen. 20 Einsätze, was schon echt ordentlich ist. 567 Minuten, was nicht mehr ganz so ordentlich ist. Deswegen Luft nach oben heißt, war immer eine Option zu bringen, hat auch wirklich sehr, sehr viele Spiele gemacht, wurde sehr oft eingewechselt, war, glaube ich, am Anfang der Saison noch eher bei der U20 unterwegs, deswegen auch nur 20 Einsätze. Ich meine, man muss auch sehen, 26 Einsätze ist, glaube ich, top wert. Ja. Also ist das schon gut. Also immer eine Option gewesen für eine Einwechslung, aber 567 Minuten zeigte auch eher halt so die letzten 10 Minuten. Ich glaube, ja, ehrlich gesagt, dass zum Ende der Saison ein bisschen mehr wurde,
ja, also ich glaub,
dass
sie ein bisschen gesteigert hat.
Deutlich mehr sogar, kann auch gut sein.
Genau, ja. Das wäre so mein Gefühl zumindest, dass sie Suzuki dann am Ende abgelöst hat als Einsatzkandidat oder Auswechselkandidat Nummer 1. Dass sie dann von diesen letzten 10 Minuten, wie es zum Anfang war, dann doch eher auch mal eine halbe Stunde wurde zum Ende hin. Und ich glaube, sie hat auf jeden Fall auch noch Potenzial.
Ja.
Sie wurde auf jeden Fall, sie hat sich auf jeden Fall gesteigert im Laufe der Saison und da kann man dann ja jetzt zumindest drauf hoffen und darauf bauen, dass wenn dieser Aufwärtstrend weitergeht, dann hat sie auf jeden Fall das Potenzial, nächstes Jahr eine gute Stammspielerin zu sein.
Ja, und weiteren Schritt nach vorne zu machen, ja.
Das ist immer das Ding. Ja, das ist auf jeden Fall die Hoffnung.
Mhm.
Und wo wir bei Hoffnung sind, wenn wir zur nächsten Spielerin kommen.
Ja, das passt sehr gut, weil genau die Hoffnung habe ich ehrlich gesagt auch, weil trifft auch, was so ein bisschen auf Kadesla zugetroffen hat, zumindest von Vergleich letzte Saison zu dieser Saison, auch so ein bisschen auf sie zu, Akane Miyoshi. Luft nach oben, 15 Einsätze, 285 Minuten, eine Vorlage. Ich glaube, Verletzungen waren da nicht das Problem, sondern eher, Ist schwer jetzt zu spekulieren, aber sie hat mehr in der U20 dann noch gespielt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war dann aber zum Schluss absolut fester Bestandteil des ersten Teams, aber ja, die Einsatzminuten zeigen auch schon eher an, dass sie auch ihren
gefühlt hat sie
Weg
keine,
noch nicht so richtig gefunden hat.
Keinen Einsatz von Beginn gemacht.
Nee, das hat sie gar nicht.
Ist immer
eingewechselt worden.
Einmal eingewechselt worden, genau. Ist auch gefühlt ein bisschen mehr geworden. Mhm. Und sie hat letztes Jahr hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie, wenn sie dann in der ersten Liga mal gekommen ist für wenige Minuten oder für Einsätze, dass sie da halt auch immer so ein bisschen übermotiviert war, noch unbedingt zeigen wollte, was sie kann. Und dass sie was kann, hat sie halt auch immer aufblitzen lassen, auch wenn sie es sowohl in der ersten als auch jetzt in der zweiten Liga ist leider nicht
so. Sie war letzte Saison auch schon da, ne?
Ja, sie ist letztes Jahr
in der Winterpause.
In der Winterpause gekommen.
Ja, stimmt. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel.
Es hat leider noch nicht fürs erste Tor gereicht. Aber
ich weiß auch nicht, ich habe eine Vorlage aufgeschrieben, ich habe keine Ahnung, wann sie sie gemacht hat, das stand halt nur im Internet.
Aber sie hat technisch auf jeden Fall immer wieder durchblitzen lassen, dass sie mit Ball am Fuß was kann, auf jeden Fall, genau, auch schnell ist.
Ja, deswegen passt es so zu Kadesla auch wohl ganz gut.
Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird, weil ich denke auch, dass sie nächstes Jahr eine festere Rolle spielen wird, zumindest. Ich weiß noch nicht, schwer einzuschätzen, ob sie als Stammkraft eingeplant wird. Vorstellen könnte ich
mir tatsächlich. Und wo auch? Sie ist ja, also sie wurde immer eingewechselt so als Stoßstürmerin. Schwierig, meiner Meinung nach. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ihre... Ich glaube
sehr, dass eine Außenspielerin
auch... Würde ich auch eher sagen. Das ist wie bei Kadesla, dass sie in die Vergleiche sind schon sehr, sehr
so technisch passend. Stark, wie sie war, würde ich das ihr auf jeden Fall eher zutrauen.
Ja,
ich auch. Aber,
muss man gucken, was wir für ein System spielen. Das wird sich alles zeigen.
Ja.
So, die nächste, da schwingt ein bisschen Enttäuschung bei mir mit, obwohl eigentlich, wenn man alles zusammenfasst, eigentlich die Einsätze okay waren. Also Cornelia Grositzka kommt jetzt. 26 Einsätze, also quasi auch jedes Spiel gemacht, aber 1727 Einsätze, 3 Tore, Minuten. 7 Tore, 3 Vorlagen, also wahrscheinlich Topscorerin. Trotzdem Luft nach oben, weil ehrlich gesagt, habe ich mir deutlich, deutlich, deutlich mehr erwartet. Ich habe so gedacht, das ist wohl hier der Top-Transfer die Saison. Und dem wurde sie zu 0,0 gerecht. Sie war eher so ein bisschen deutlich konstanter. Okay, fast Top-Torjägerin, wurde ich gerade darauf hingewiesen.
Topscorer,
genau. Topscorerin. Sollte eigentlich so ein bisschen der Königstransfer sein, hatte ich so gedacht. Sie wollte ja auch dann, hat es auch so aktiv immer gesagt, dass sie hier jetzt so versucht, den Sprung zu schaffen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber das hat nicht so richtig, ja gut, es hat jetzt geklappt, sie spielt jetzt in der ersten Liga, sie spielt für Turbine Potsdam, kann mir 0,0 vorstellen, dass das qualitativ reichen wird, aber lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Trotzdem, also bei Kadesla glaube ich schon, dass da zum Beispiel noch so das große Talent schlummert. Bei Grositzka sehe ich es nicht, aber kann auch sein, dass sie bei uns falsch eingesetzt wurde, hat auch mal Außenverteidigerin gespielt, als man mal was ganz Verrücktes machen wollte oder weil man was ganz Verrücktes machen musste aufgrund von Ausfällen, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Aber egal, wo du sie eingesetzt hast, es hat nie richtig funktioniert. Es war zwar okay mal, sie hat auch, wie gesagt, 7 Tore gemacht, aber insgesamt hätte ich, also deine, dass es keine zweistellige Toranzahl wurde, ist schon eine Enttäuschung gewesen, finde ich.
Ja, kann man so unterschreiben. Sie hat gute Spiele gehabt, aber hat auch immer wieder leider sowohl Schwächen offenbart als auch Tore liegen lassen. Ja. Und ja, am Ende trifft für sie das zu, was halt auf die gesamte Offensive sagen kann, dass da halt nicht das gezeigt wurde, was möglich und auch was erwartet worden ist.
Ja, genau.
Und dann muss man halt gucken, lag das jetzt daran, dass die Offensive im Trainingsbereich vernachlässigt wurde, dass man sich zu sehr auf die Defensive konzentriert hat, oder lag es halt an den Spielerinnen, die halt einfach nicht stark genug waren oder sind? Das werden die Spielerinnen beweisen müssen, halt nicht bei uns, aber also ich kann mir auch schwerlich vorstellen, dass wenn es in der zweiten Liga, ich sag mal, zu einer mittelmäßigen Saison reicht, ob es dann in der ersten Liga reichen soll, schwierig. Aber
wenn man mal überlegt, so die letzten Abgänge in die Bundesliga von Meppen haben ja eher nicht so funktioniert. Lisa Josten, Alexandra Emmerling, hat alles nicht so funktioniert. Die letzte, die es noch geschafft hat, war Vivian Endemann und Maike Berntsen vielleicht noch bei der SGS Essen, und Endemann jetzt ja auch Nationalspielerin. Elisa Senz ist ja schon ein bisschen länger her zum Beispiel. Aber auch hier, wie hieß sie noch, die Finnen, die wir geholt haben.
Miller Punsa,
genau. Ich glaube, auch nie Fuß gefasst bei Freiburg, und jetzt auch wieder zurückgegangen in die Heimat, glaube ich, weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und wenn ich noch jemanden vergessen habe, tut es mir leid. Kara Bartmann hat es, glaube ich, tatsächlich geschafft. Zwar mit Duisburg auch abgestiegen, aber da hat sie, glaube ich, noch relativ viel gespielt. Aber insgesamt, ja, sind das halt keine so großen. Ja, gut, ich meine, wenn du aus der Bundesliga absteigst, dann in die Bundesliga wechselst, dann weiß man eigentlich auch schon, wo die Reise hingeht, in Anführungsstrichen. Also außer du hast wirklich komplett herausgeragt, so wie ein Endemann damals. Aber gut. Trotzdem kann man sagen, alles Gute wünschen. Ja. Erstes Spiel, Turbine beginnt das Spiel gegen FC Bayern.
Ja, ich meine, kann man alles Gute wünschen. Gerade wenn es wo es ja jetzt nicht mehr gegen uns geht, kann man hier natürlich auch.
Ja, absolut. So da, hier kann man aber, glaube ich, nie vorwerfen, außer vielleicht, ja, zum Ende der Saison, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, da hat der Einsatz aber immer gestimmt, aber es fehlte halt an anderen Sachen. Aber ist immer schwer zu sagen. Gut, kommen wir zur nächsten Person. Linda Preuß, 10 Einsätze, 873 Minuten, 2 Vorlagen, eine gelbe Karte.
Ein Tor.
Genau, ein schmerzhaftes, sehr, sehr schmerzhaftes Tor, genau. Mit 10 Einsätzen genauso viele Minuten gemacht, sehe ich gerade, oder mehr Minuten gemacht als Jenske zum Beispiel. Also am Anfang noch eine wichtige Kraft gewesen, aber sich dann immer mehr abgebaut, sagen wir es lieber so. Und dann, ja, den Verein in der Winterpause verlassen. Haben wir schon genug gesagt, brauchen wir nicht weiter was sagen. Von daher kommen wir zur nächsten Kategorie, konstant. Und da habe ich Nina Rolfes mit drin als erstes. Konstant trifft es, glaube ich, bei ihr ganz gut. 10 Einsätze, also war auch lange verletzt, muss man dazu sagen. 10 Einsätze, 742 Minuten, eine gelbe und eine rote Karte. Eine sehr, sehr verdiente rote Karte und eine sehr, sehr wichtige rote Karte. Gut, im Endeffekt nicht mehr, aber war zu dem Zeitpunkt sehr wichtig, hat dadurch ein Tor sehr gut verhindert oder ein mögliches Tor. Von daher war dann aber, als sie fit war, konstant immer so ein bisschen im Schatten natürlich von Thoma, aber trotzdem eine absolut wichtige Innenverteidigerin und konstant fand ich ihre Leistung eigentlich immer. Es hat nie so richtig herausgeragt, aber es hat als Innenverteidigerin natürlich auch schwierig. Von daher ist das eigentlich eher eine gute Note, aber gut, gegen Thoma konnte man diese Saison halt nicht anstinken. In dem Sinne, von daher fand ich das schon.
Sie hätte auch genauso gut in die gute Leistung aber gepasst, nur halt ohne Aber. Einfach gute Leistung, konstant gute Leistung.
Aber lange verletzt gewesen.
Ja, also, genau. Also sie hat eigentlich, ja, wie du schon sagst, oder wie du die Kategorie genannt hast, konstant gut gespielt. Ohne jetzt irgendwie herauszuragen, außer halt bei der einen roten Karte halt, ja.
Aber wichtig, gute
Karte. Ja, richtig. Vollkommen.
Gehört zu gute Leistung dazu.
Muss man einfach auch mal sagen. Solide, gut. Ja.
Ich glaube, diese Saison wird für sie auch wichtiger werden.
Ihre Rolle wird verändert sein.
Genau, sie wird auf jeden Fall eine Führungsposition einnehmen müssen. Und ich traue ihr das auch absolut zu. Und ich bin mal gespannt, wie wir da nächstes Jahr drüber reden, über sie.
Ja.
Über die nächste bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil für mich so ein bisschen die Entdeckung der Saison, auch wenn das jetzt, man darf das natürlich immer nicht zu die Erwartungen immer zu hoch machen. Laura Bröhring habe ich jetzt hier drin, auch bei Konstant. Eine Spielerin, die aus der U17, das haben wir ja vorhin schon gesagt, dass man die U17-Spielerin integriert hat, so. Sie ist einfach das Paradebeispiel, ist wirklich hat schon bei der U17 herausgeragt und hat sich gut eingefügt in den Frauenfußball, was ja nicht so ganz, also man überspringt ja quasi mit der U20 eine Station.
Ja,
genau, natürlich. Und jetzt musst du halt auch gegen körperlich ganz andere Spielerinnen bestehen können. Das hat sie Großteil gemacht, deswegen konstant. Nicht jetzt, also und deswegen, echt? was auch einfach niemals die Erwartung war, zum Beispiel, dass sie jetzt Topscorerin wird, zum Beispiel, dass die 19 Minuten immer auf dem Platz steht. Es geht halt einfach nicht. Wenn du 17 oder 16 war sie vielleicht sogar noch, als die Saison begonnen hat. Jetzt ist sie halt 17. Und das ist einfach noch verdammt blutjung. Und da trotzdem 24 Einsätze, 1131 Minuten, 5 Tore, eine Vorlage, ein Gelb. Deswegen konstant auch, weil sie hat selten von Anfang an gespielt, aber war immer konstant, wenn wir offensiv was verändern mussten, war sie eigentlich immer eine der Ersten und hat oft geliefert. Nicht immer, das liegt aber nicht an ihr unbedingt, sondern eher halt an unserer Spielweise dann. Fand ich wirklich, wie sie sich jetzt schon in der ersten Saison nach der U17-Station bei uns präsentiert hat, eigentlich schon überragend gut. Aber ich habe es trotzdem in die Konstant genommen, weil wir werden in den nächsten Jahren, wenn sie denn beim SV Meppen bleibt, immer mehr von ihr sehen und sie wird stärker werden, hundertprozentig. Ich glaube, sie ist körperlich in der Lage dazu, jetzt wieder einen Schritt nach vorne zu machen und dann noch mehr Minuten zu sammeln und wahrscheinlich mit 18, 19, wenn sie dann noch hier ist, wie gesagt, wirklich schon eine nicht wegzudenkende Kraft sein. So ein bisschen wie Janske Steenwijk, also dass die dann halt wirklich
sie wird
von Anfang an,
ich glaube,
Stammspielerin wird.
Absolute Stammspielerin sein nächstes Jahr. Und das hat sich ja jetzt schon angedeutet. Ich meine, bei 24 Einsätzen war sie ja schon
über 1000 Minuten.
Über quasi Stammspielerin, nur halt nicht von Beginn an. Ich weiß nicht, ob es da dann nochmal eine Abstufung gibt.
Stammjoker.
Ja, genau, so ein bisschen wie ist der Freiburg nochmal? Petersen?
Nils Petersen,
jo. Genau, stimmt. Nils Petersen, nur halt nicht weil alt, sondern weil jung.
Ja. Besserer Grund.
Genau. Also so quasi als langsames Aufbauen und nicht als langsames Auslaufen der Karriere, sondern als langsames Aufbauen.
Ja, guter Vergleich.
Und ich glaube, dass sie halt einfach nächstes Jahr wirklich, wirklich massiv Einsätze, Minuten und auch Startelf-Einsätze bekommen wird.
Glaube ich auch.
Und deswegen, ja, ich glaube, dazu hier werden wir noch viel Freude.
Ganz genau. Haben. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, auf sie in der neuen Saison. Ist natürlich auch, man muss den Schritt immer gehen. Und dieser Schritt ist nicht selbstverständlich. Man muss immer an sich arbeiten und so. Eine Verletzung kann einen raushauen und so. Das wollen wir natürlich alles nicht hoffen. Deswegen, ich bin auch sehr optimistisch und deiner Meinung. Trotzdem darf man die Erwartung an eine 17-Jährige nicht zu hoch halten. Deswegen, jetzt sagt hier, die muss uns eben zum Aufstieg schießen, dann kann das natürlich auch Erwartungen schüren, die nicht erfüllt werden können. Von daher konstant auch weiterentwickeln und dann wird's auch klappen.
Aber deswegen finde ich es auch so gut, wie sie die Saison, also die Minuten, die sie gekriegt hat, scheinen mir perfekt für eine Nachwuchs, ich sag jetzt mal, für eine Nachwuchsspielerin zu sein. Und dazu hat sie halt auch noch geliefert. Ich meine, 5 Tore, eine Vorlage ist jetzt ja auch, gerade wenn man sich so die etablierten Spielerinnen anguckt, sag ich jetzt mal, die auch deutlich mehr Minuten gemacht haben, ist absolut respektabel. Und
2 davon gegen den HSV beim 4-3, beim 3-4, aber trotzdem egal.
Aber
musst du auch erstmal machen.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich da gerade bei ihr auf die nächste Saison und den nächsten Schritt, den sie dann hoffentlich machen können wird.
Ja, jetzt kommen wir zu den beiden Kategorien Führungsspielerinnen und wichtige Stützen. Das ist natürlich immer diskutabel, werden wir gleich auch wahrscheinlich diskutieren, was ist eine Führungsspielerin, was ist eine wichtige Stütze. Meistens ist die Abstufung für mich Altersunterschied, weil meistens kann man dann von einer 27-Jährigen mehr erwarten als von 18-Jährigen oder so, aber halt auch mein persönliches Empfinden, das kann jeder anders sehen und so und das sind ja auch beides gute Kategorien, deswegen darf man hin und her tauschen, gedanklich wie man möchte, aber die erste Führungsspielerin, die ich aufgeschrieben habe, da gibt es glaube ich nichts zu diskutieren. Nee. Gut, ist Sarah Schulte, 19 Einsätze, 1656 Minuten, 4 Tore, 7 Vorlagen und zweimal Gelb, weniger Minuten und weniger Einsätze und als so die letzten Jahre und Topscorerin. Aber bedingt durch Verletzung gewesen.
Ja, das
manche,
ist so ein bisschen.
Aber sie ist auch nicht kaputt zu kriegen. Ich glaube, eine Verletzung, wo manche andere Spielerin vielleicht wirklich Bänder gerissen hätte, die sind bei ihr dann haben halt bei ihr gehalten. Also sie ist wirklich hart im Nehmen, wie man so schön sagt. Das waren es dann halt aber trotzdem 2 oder 3 Verletzungen, die dann über sich ein paar Wochen gezogen haben. Von daher etwas weniger Einsätze, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass sie immer 90 Minuten spielt. Sie wird nur vorher ausgewechselt, wenn sie verletzt runter musste und hat halt nur die Einsätze gefehlt, wo sie halt nicht im Kader stand. Weil wenn eine Sarah Schulte im Kader steht, steht sie in der ersten Elf und spielt 90 Minuten. Das ist die Regel. Ja. Das war die letzten Jahre die Regel. Wäre jetzt auch die Regel gewesen. Und ist nächste Saison leider nicht mehr die Regel.
Ja, wäre auch die Regel gewesen, aber
ja.
Schulte ist und das sage ich mit vollem Bewusstsein, dass wir aktuell 2 Nationalspielerinnen haben, die schon mal für den SV Meppen gespielt haben. Für mich ist sie die beste Spielerin, sowohl technisch als auch vom Spielverständnis, oder vielleicht sogar gerade vom Spielverständnis her, die wir jemals in Meppen gesehen haben.
Gehe ich mit. Spielerisch und menschlich vor allen Dingen. Ich glaube halt so, es gibt nie wahrscheinlich nie wieder eine Kapitänin geben, Also in der letzten Saison in der ersten Liga hat sie sich ja immer abgewechselt mit Lissi. Das hat auch gut funktioniert. Lissi war auch eine Top-Kapitänin, aber ich glaube wirklich, dass Schule da noch etwas
Und bei Schule muss man halt, finde ich, auch nochmal sagen, ich meine, so viel Positionen, die einfach alles auf dem Feld gespielt hat.
Stimmt, bis auf Torwart.
Die Innenverteidigern, was ihre Stammposition war,
Nur letzte Saison? Nur in der ersten Liga? Eigentlich ist sie klare offensive Mittelfeldspielerin, ja.
Ja, aber die dann Innenverteidigerin gespielt hat, das super gemacht hat, die dann Abräumerin mitgespielt hat, wenn es halt notwendig war, die halt offensiv das Spiel gelenkt hat oder versucht hat zu lenken, Angriff eingeleitet hat und die dann halt auch abgeschlossen hat oder dann direkt vorbereitet hat. Einfach der Wahnsinn. Also für mich hat sie so ein bisschen in dem Sinne das Pech, dass sie schon ein bisschen zu alt war wahrscheinlich, um vielleicht entdeckt zu werden, als unsere Zweitliga-Zeit dann in die Spitze gestochen hat und dann auch in der Bundesliga geendet ist dann. In dem Sinne, dass sie da wahrscheinlich einfach schon ein bisschen zu alt für die Spitzenmannschaften waren. Sonst hätte sie, bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, sonst hätte sie auch eine große Zeit in der Bundesliga haben können.
Vielleicht auch ihren Lebensmittelpunkt schon im Emsland gefunden und dann ist richtig, halt die Frage, gehst du nochmal nach Freiburg oder nach Essen, kann man immer noch gehen, das geht aber, gehst du vielleicht, oder nach Potsdam
aber
oder
wo immer. Ohne da jetzt irgendwas, ist ja auch völlig egal, warum sie geblieben ist, aber wie gesagt, für mich ist sie die beste Spielerin, die wir jemals gehabt haben und wie schon gesagt, gerade was das Spielverständnis und alles angeht, halt auch immer in die Räume gegangen ist, wo der Ball dann hinkam, sowohl zum Verteidigen als auch zum Angreifen. Also dass sie nächstes Jahr die Fußballschuhe an den Nagel hängt, ist für den SV Meppen, ich würde sogar tragisch sagen, also noch eine Stufe höher gehen. Also das tut sehr, sehr weh und ohne dass wir jetzt auf die nächste Saison eingehen, das hat meine Vorfreude auf die nächste Saison, wo es ja einen dritten Aufstiegsplatz gibt, hat das doch sehr, sehr eingedrückt. So wie Marek, die Verpflichtung oder die Verlängerung von Marek, das bei den Männern euphorisiert hat, hat das echt meine Vorfreude auf die nächste Frauensaison etwas getrübt.
Ja, kann ich verstehen. Bei mir nicht unbedingt getrübt, aber ich sag mal, Aufstiegseuphorie war bei mir auch weg, natürlich. Das war auch so. Also ich traue der Mannschaft natürlich trotzdem noch zu,
also um dabei zu sein. Wir haben viele Spielerinnen, die, also eigentlich wollten wir das Thema nächste Saison ja nicht groß thematisieren, aber wir haben viele Spielerinnen, die wo ich sage, da ist das Potenzial für den nächsten Schritt. Ich meine, wir haben gerade Laura Bröhring erwähnt, Jenske natürlich. Mhm. Und da sind noch einige dabei, auch wenn wir später noch zu Laura kommen, wo wir ja im Tor auch Nachwuchskräfte haben, wo man einfach sagen muss, die werden ihren Weg gehen können und hoffentlich das nächstes Jahr schon zeigen. Aber so eine gestandene Spielerin, wie gesagt, mit so einem Spielverständnis wie Schulle, ist halt einfach so schwer zu kriegen. Ja. Und das wird unfassbar schwer sein, sie zu ersetzen, sowohl auf dem Platz als auch mutmaßlich jetzt einfach mal, ohne jemals in der Kabine dabei gewesen zu sein, halt.
Zum Glück.
In der als auch in der Kabine, was so einfach Menschenführung, Spieler, Integration und so weiter angeht, da, also wie sie sich halt zumindest neben dem Platz immer präsentiert hat, war sie halt auch da Führungsspielerin und deswegen, dass sie da zu ersetzen, wird halt einfach so unfassbar schwer.
Sie wird halt für immer das Gesicht des SV Meppen bleiben.
Ja, und ich hoffe auch, dass sie einfach vielleicht irgendwie im Verein nochmal irgendwie eingebunden werden kann.
Die Tür wurde ja offen gehalten.
Genau, so ein gutes Spielverständnis, wie sie hat, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie, und wenn es irgendwas ist, dass sie da vielleicht auch eine gute Trainerin abgeben würde. Und ich hoffe einfach, dass sie da dann halt den Weg mit dem SV Meppen einfach weitergehen
Genau. Trotzdem privat alles Gute natürlich.
Ja, also in jeder Hinsicht, nicht nur privat.
Das ist ja auch, aber auch was sie gesagt hat. Sie sagt halt so, man kann sich halt nicht 80% so auf eine Sache einstellen. Man muss immer 100% geben. Und wenn dann halt für den Fußball jetzt aktuell kein Platz mehr ist, was ja auch logisch ist, gerade du kannst halt deinen Lebensunterhalt nicht auf Frauenfußball auslegen. Das geht halt nicht. Das ist einfach nur verständlich und deswegen kann man ihr nur alles Gute wünschen.
Auf jeden Fall.
Und ja, kommen wir zur nächsten, die einzige Feldspielerin, die zusammen mit unserer Torhüterin alle Spiele über 90 Minuten gemacht hat. Und zwar ist das Thomas Ihlenburg. 26 Einsätze, 2340 Minuten, 8 Tore und 3 Mal gelb. 8 Tore, alle nach Standards, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber Standard-Thomas war ja so ein bisschen der geflügelte Satz so, dass sie mit ihrer Kopfballstärke nach Ecken dann halt noch ein 35 Meter Tor nach einem Freistoß gemacht hat.
Der Fuß,
genau, ja. Ausnahmsweise. Ja, der Kopf wäre auch sehr geil gewesen.
Hätte ich auch zugetraut.
Ja, natürlich, ja. Aber auch absolute Führungsspielerin meiner Meinung nach, weil man da, wenn man im Stadion war, auch immer Anweisungen sehen konnte und so weiter. Da würde ich sie auf jeden Fall mit reinnehmen. Auf als Führungsspielerin Fall. Geht jetzt auch leider nach Jena.
Ja, also sie, ihr traue ich den Sprung in die erste Liga auch auf jeden Fall am meisten zu. Und ich glaube auch, dass sie ganz klar Stammspielerin in Jena sein wird, ohne den Jenaer Kader zu kennen. Aber sie hat ja einfach so eine bockstarke Saison gespielt. Sie hat es ja letztes Jahr, als sie im Sturm quasi aushilfsweise gespielt hat bei uns, auch immer schon mal wieder angedeutet, dass es für die erste Liga reichen kann und jetzt sogar auf ihrer Position, mutmaße ich jetzt mal, für wo sie in Jena eingeplant sein wird. Also ich traue ihr da auf jeden Fall auch eine gute Rolle nächstes Jahr zu und quasi freue mich auch für sie, dass die erste Liga für sie klappt. Sie ist ja auch noch sehr, sehr jung.
Mhm.
Und ja, sie bringt alles mit, da auch eine gute Rolle zu spielen. Und ich glaube auch, dass sie das schaffen wird.
Dieser Versuch, sie im Sturm aushilfsweise einzusetzen, da war sie auch immer nur.
Also ja, war auch.
War wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, was der Hintergrund war. Man hat sich nämlich gedacht, Thomas Ihlenburg ist eigentlich zu stark, um sie nur auf der Bank zu sitzen. Aber in der Innenverteidigung war Arne Schulle und Lissi halt kein Vorbeikommen.
Richtig.
Oder hat man gedacht, ja, sie ist kopfballstark, man setzt sie in den Sturm. Hat meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert.
Ja,
weil das einfach nicht ihre Position
richtig, war. Richtig, es hat auch in dem Sinne nicht funktioniert, aber es hat in dem Sinne funktioniert, dass sie halt im Sturm halt zumindest ihre Minuten gekriegt hat und auch immer mal wieder. Also es war zumindest, wie man ja jetzt auch gesehen hat, wie kopfballstark sie war, dieses Lehrjahr, sei jetzt mal in der Bundesliga, war ihr mit Sicherheit nicht abträglich ihre Entwicklung und deswegen.
Alle Spiele 90 Minuten, das war mir auch gar nicht so klar, aber das ist echt schon überragend gut. Also zeigt auch, dass sie einen Entwicklungsschritt genommen hat. Genau, wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich so ein Schritt, ein Entwicklungsschritt, den man mitnehmen musste.
Sie soll einfach mal gegen so robuste Spielerinnen antreten und ich sag mal, im Sturm tut das halt weniger weh, wenn man sich halt mal nicht durchsetzen kann als so junge Spielerin und deswegen.
Und wie wichtig sie in der Verteidigung ist, hat sie einfach gezeigt.
Ja, und deswegen hat einfach ein bockstarkes Jahr gespielt und gezeigt.
Naja, auch alles Gute in Jena. Ich mag Jena nicht so gerne, deswegen weiß ich nicht, hätte ich es schöner gefunden, wenn sie irgendwo anders hingegangen wäre oder geblieben wäre natürlich, aber dass sie in die Bundesliga geht, das wird sie auf jeden Fall, da wird sie auf jeden Fall durchsetzen. Ja, da bin ich mir 1000%ig sicher. Oh, gut. Jetzt kommen wir zu einem diskutablen Punkt. Ich habe nämlich die Führungsspielerin-Kategorie zugemacht und du hast gesagt, eigentlich gehört da Laura Sieger noch rein.
Ja, würde ich einfach sagen.
Sie will ich absolut nicht sagen, ist falsch. Will ich einfach nur sagen, ich kann nur sagen, ich fand sie nur, also was heißt nur, das ist jetzt keine Abstufung. Ich habe sie unter wichtige Stütze reingenommen. 17 Spiele zu 0, was einfach überragend ist. Ich glaube, die auf Platz 2 der Kicker-Rangliste war irgendwie 10 Spiele zu 0. Ich glaube, Turbine. Und 26 Einsätze, 2340 Minuten und 14 Gegentore, was auch Rekord ist diese Saison. Ich fand sie insgesamt zwar, also mit Abstand die beste Torhüterin in der zweiten Frauen-Bundesliga, müssen wir nicht darüber diskutieren. Hatte den einen oder anderen sehr seltenen Klopper drin, aber er war da, aber deswegen habe ich sie jetzt nicht in die Führungsspielerin reingenommen. Ich fand aber, dass andere mehr vorausgegangen sind als sie und Ich fand halt.
Ja, gut, ich meine, als Torwart ist natürlich die Frage, ja, wie genau, weit man da vorausgehen kann. Aber ich finde, man hat auch immer wieder gesehen, finde ich, wie sie dirigiert hat. Also ich finde, sie hat das, was man als Torhüterin zeigen kann, führungsmäßig. Ich wüsste nicht, was man da als Torhüterin mehr zeigen kann. Von daher, gerade auch, wenn man zu einer Führungsspielerin halt so die Leistung hinzuzählt, finde ich,
kann man machen.
In meinen Augen gehört sie noch mit zur Führungsspielerin.
Können wir gerne machen, ist kein Problem.
Die auch uns leider verlassen wird und nach Österreich,
glaube ich, sagen. Ja. Pölten oder sowas.
Auf jeden Fall nächstes Jahr international spielen kann und wird. Ja. Und also wird mutmaßlich natürlich, dass sie da Nummer 1 wird, wo ich, also nach den Jahren, die sie bei uns halt einfach gerissen hat, wo sie...
Ich habe immer noch nicht verstanden, warum die dritte Torhüterin von die Torhüterin von Duisburg dritte Nationaltorhüterin geworden ist. Die ist jetzt ja auch nach Bayern gegangen und sitzt da jetzt den Rest ihres Lebens auf der Bank. Ist ja auch in Ordnung, gibt ja auch bei den Männern welche, die das so machen. Aber bei Laura hatte ich ja gesagt, wenn du eigentlich eine Spielerin als, dass sie nicht erste Nationalspielerin wird, okay, aber du holst die Torhüterin von Duisburg? Laura ist doch wohl mit Abstand die beste Torhüterin gewesen.
Ich glaube, eine Zweitliga-Torhüterin kannst du aber nicht.
Ja, das war ja auch in der ersten Liga schon.
Ja, okay.
Da war Duisburg und wir.
Achso, da war das schon.
Genau, und da hat man die Duisburgerin geholt und ich habe immer gedacht, warum? Also da war Laura auf jeden Fall deutlich stärker einzuschätzen. Aber gut, da wird vielleicht hat man da auch dann eher nur gesehen, wie der Ball durch die Beine ging bei dem Spiel gegen Bayern. Ja, und dann hat man dann sofort gesagt, okay, nee, das geht natürlich gar nicht. Dann lieber eine etwas schlechtere Torhüterin. Und
das war auch tatsächlich der einzige Patzer, an den ich mich so wirklich explizit zurückerinnere. Natürlich, der natürlich bitter. Aber gut, haben wir damals ja auch schon gesagt, du kannst besser gegen Bayern ein 3-1 produzieren. Gut, ich meine, da hat man noch mit 2-1 immer noch gehofft, dass nochmal so ein Ding durchrutscht, aber ja Gott, am Ende...
Für das einzige Tor der Saison von Matsuti, genau.
Stimmt. Ja, aber am Ende kann man besser in so einem Spiel einen Fehler haben.
Ja,
sie hat so auf die Null gehalten. Ich meine, 17 Spiele zu Null.
Ja, die Saison, genau, ja.
Ist einfach auch ein absoluter
14 Wahnsinn. Gegentore nur, ja, der Hammer. Also Gegentore, das ist natürlich nicht nur Laura Siegers Verdienst, sondern auch von jetzt noch einigen Spielern, die wir jetzt aufzählen, weil wir in der wichtigen Sitzung haben. Genau, aufgezählt haben. Thoma natürlich, Nina. Aber jetzt kommen natürlich auch viele Verteidiger. Die nächste nämlich auch. Nina Zimmer hat auch den Schritt ein bisschen, also ich habe ja vorhin gesagt, U20-Spielerin integriert. Das ist eine U20-Spielerin vom 1. FC Köln gewesen, die wahrscheinlich Sebastian Medicke mitgebracht hat. Das war sozusagen, Sebastian Medicke ist ja in dieser Saison ein halbes Jahr nochmal zurückgekommen. Und war davor Trainer bei Kölns U20-Mannschaft und hat sie wahrscheinlich mitgenommen. Und deswegen, ja, hat hier aber guten Schritt nach vorne gemacht. 18 Einsätze, 1500 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, eine Gelbe. War, glaube ich, auch zwischendurch ein bisschen verletzt und aber insgesamt eigentlich schon immer eine sehr konstante Leistung gebracht und war eigentlich auch, wenn sie fit war, nicht wegzudenken aus der als Schienenspielerin auf der linken oder rechten Seite. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Von daher, glaube ich auch, dass sie verlängert. Freut mich auf jeden Fall. Ich bin auch davon überzeugt, dass sie den nächsten Schritt machen wird und ja, wenn sie dann fit bleibt, hundertprozentige Stammspielerin sein wird.
Und das kann man, glaube ich, bei allen, die jetzt noch aufzählen werden. Also
außer einer.
ja, okay. Aber das, der Umbruch, den man letztes Jahr nur bedingt hatte, der deutet sich dieses Jahr halt doch noch ein bisschen massiver an. Mhm. Und deswegen werden dieses Jahr eine Rolle gespielt haben und bleiben, werden nächstes Jahr eine noch größere Rolle spielen müssen.
Ja, richtig.
So, also egal, wer jetzt kommt, der vielleicht auch nicht hundertprozentige Stammspielerin war, wird es mit größerer Wahrscheinlichkeit halt nächstes Jahr sein.
Mhm.
Und da gehört Nina auf jeden Fall zu, die
ich glaube, sie ist auch variabel gut einsetzbar. Die kannst du als Innenverteidigerin machen, die kannst du als Außenspielerin spielen lassen, vielleicht sogar ein bisschen offensiver einsetzen. Aber da wird sich dann zeigen, wie es
tendenziell würde ich sagen, dass sie als Schienenspielerin.
Ja, klar, das würde ich auch sagen. Je nachdem, wenn wir wieder 3-5-2 spielen, das ist ja die Frage. Was spielen wir?
Ja, aber wir werden
sie
auch
auf der Trainerin.
Ja. Trainerin-Trainerposition hat sich ja ein Umbruch angedeutet.
Zum Glück, ja.
Und ja, lass uns über die Trainerfrage oder über später. Die Trainer.
Genau. Ja. Genau, die nächste Spielerin ist Marie Bleil, auch aus unserer U20 hochgezogen. 22 Einsätze, 1582 Minuten, ein Tor, 6 Gelbe. Auch habe ich unter wichtige Stütze reingenommen, weil ich schon finde, wenn du aus der U20 hochkommst, du hast zwar auch den einen oder anderen Fehler drin gehabt, das hatte aber eigentlich fast jeder auch in dieser Kategorie. Von daher ist das nicht nur explizit sie, hat sie das wirklich sehr, sehr stark schon gehandelt. Also sie war eigentlich auch eine wichtige Stütze direkt, logischerweise, sonst habe ich sie ja hier drin. Aber hat eigentlich von Anfang an, also ja, ich meine, 22 Einsätze nur in Anführungsstrichen, also war noch ein bisschen Luft nach oben, 1500 Minuten auch. Aber trotzdem finde ich für eine Spielerin, die aus der U20 hochgekommen ist, schon ja, sehr, 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 sehr viele Minuten gesammelt. Ich freue mich auch auf den nächsten Entwicklungsschritt jetzt nächste Saison. Aber finde schon, dass sie sehr konstante Leistung gebracht hat und in der Endverteidigung auch wichtig war. Auch ab und zu mal auf Außen gewesen, also auch so ein bisschen Nina Zimmer, nur umgekehrt, dass ihre Position eher Innenverteidigerin war und aber auch auf Außen spielen konnte. Deswegen, ich finde, sie hat die meisten Spiele wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und ja.
Ja.
So ein Tor auch, ja, 6 Gelbe, also 5. Gelbe, sehr gut. Ja. Also auch geholt. Das ist ja bei Frauen jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich, dass da viele Sperren so gibt und so. Von daher, ja. Ich freue mich, wenn, aber auch trotzdem, wie gesagt, auf den nächsten Entwicklungsschritt, wie bei allen jetzt ja, natürlich.
Genau.
Nina Kossen, die nächste. 25 Einsätze, 1873 Minuten, 6 Tore, 5 Vorlagen. Zeigt sich auch, insgesamt eigentlich auf einem Niveau mit Kadesla und Grosicka, trotzdem halt hier eine wichtige Stütze mit drin, Grund halt, dass sie sowohl als Stürmerin als auch auf Außenspielerin immer sehr variabel einsetzbar war und
gefühlt hat sie, zumindest nach meinem Gefühl, hat sie immer eher hinter den Spitzen
oder so.
Ich sag mal, den defensiveren Part als Kadesla und Grosicka gespielt.
Stimmt, das hast du recht, glaube ich.
Und deswegen finde ich auch die 6 Tore sehr, sehr respektabel. 5 Vorlagen noch dazu. Ist mit Schulle zusammen Topscorerin.
Ja, stimmt.
Das ist schon respektabel für,
ja. Nina Kossen war ja schon mal Teil des ersten Teams, als wir zum ersten Mal aufgestiegen waren. Da hat sie, glaube ich, einen Profivertrag oder wie auch immer man das nennt, bekommen. War da, glaube ich, dann aber auch lange verletzt und hat sich über die zweite Mannschaft dann jetzt wieder zurückgekämpft nach oben. Und eigentlich genau richtig, so hat in der zweiten, bei der zweiten Mannschaft oder im zweiten oder im U20-Team auch schon eine sehr wichtige und Führungsrolle eingenommen. Und das geht jetzt eigentlich auch nahtlos hier so weiter. Jetzt Führungsspielerin natürlich noch nicht, aber geht den nächsten Schritt. Von daher fand ich das auch schon. Und halt, ne, bei ihr waren jetzt halt die Erwartungen nicht, dass sie zweistellig treffen muss, wie bei anderen Spielerinnen, sondern halt einfach richtig stark. Immer gespielt von Anfang an, eigentlich immer eine wichtige Stütze. War eigentlich immer dabei. Ich weiß gar nicht, ob sie großartig verletzt war. Vielleicht ein bisschen mal, wenn ich die Minuten so sehe, obwohl eigentlich nicht. Nur vielleicht mal ein bisschen nicht alle Spiele immer 90 Minuten gemacht oder wahrscheinlich kaum welche. Immer mal gewechselt, aber das war immer so. Ich glaube immer so, das war so der Wechsel. Bröhring kommt rein für Kossen so ein bisschen. Das war, glaube ich, so ein bisschen der meiste Wechsel so und das ist ja auch in Ordnung.
Ja, bei ihr fand ich so ein bisschen, also wie soll ich das sagen, gut, ich verfolge die Nachwuchsteams ja deutlich weniger als du. Deswegen war sie mir halt kein Begriff so ein bisschen. Aber dafür, dass sie, ja, ich sag mal jetzt, relativ, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, relativ alt schon ist, um aus der U20 hochzukommen, hatte ich so quasi außer, ja, sie ist halt eine Kaderergänzungsspielerin, keine großen Erwartungen an sie und die hat sie auf jeden Fall mehr als übertroffen und hat sich, wie du ja die Kategorie richtig benannt hast, als wichtige Stütze herausgestellt und hat also zumindest meine nicht vorhandenen Erwartungen extrem übertroffen und hat sich da sehr, sehr positiv hervorgetan, sowohl was das Spiel angeht, als auch halt die Einsätze und die Kaltschnäuzigkeit, mhm. die sie dann immer wieder durchblitzen lassen oder nicht durchblitzen hat lassen, sondern einfach gezeigt hat.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zur nächsten Spielerin, die von der ich hoffe, dass sie in dieser Saison vielleicht ein bisschen die Rolle von Schulle einnimmt, zumindest so Nachwuchsschulle. Selma Likina hat nämlich in dieser Saison auch sich gut entwickelt, war am Anfang der Saison, als sie gekommen ist, ist auch ein bisschen verspätet gekommen, deswegen auch nur 23 Einsätze, 1774 Minuten, 3 Tore, 1 Vorlage und 5 gelbe Karten. Haben wir, glaube ich, so ein bisschen so wie diejenige, die Suzuki den Rang abgelaufen hat, hat sich wirklich in der Rückrunde als absolut Stammspielerin etabliert, war auch dann immer dabei. Und wird die Saison hoffentlich dann quasi den Schritt zur Führungsspielerin dann machen, weil das bietet sich bei ihr, würde ich schon sagen, an. Das ist eine ähnliche Position wie bei Schulle. Mittelfeldspielerin, auch ein gutes Spielverständnis, 3 Tore, richtig. Eine Vorlage, ist jetzt noch ausbaufähig natürlich, aber schauen wir mal.
Aber ich fand tatsächlich hat sie auch ist da so ein bisschen auch reingewachsen, wie du schon sagst, hat sich immer mehr als Stammspielerin etabliert. Mhm. Und ich würde auch, wenn ich das tippen müsste, würde ich sagen, dass das die Spiele, die gefehlt haben, gut, eine davon wird die 5. Gelbe gewesen sein.
Außer es war das letzte Spiel, wo die 5 gekriegt hat, das weiß ich jetzt nicht.
Aber trotzdem, wenn wir eine Statistik hätten, wie sich die Minuten in der ersten und zweiten Saisonhälfte aufteilen, würde ich sagen, dass die zweite da doch massiv mehr geworden sind. Und sie hat halt auch einfach auch genau wie du sagst, das Spielverständnis immer gezeigt, dass sie das hat. Und
sie hat die 5. Gelbe übrigens beim Spiel gegen Wolfsburg gekriegt.
Ja, sehr gut. Dann hat sie doch geschickt.
Ja. Also sehr gutes Spielverständnis.
Ja, genau.
Ja. Deswegen, also wirklich, ich freue mich. Alle diese Spielerinnen, die in dieser Kategorie sind, die noch bei uns sind, die nächste ist nämlich nicht mehr, wenn die nächste Saison einen Schritt nach vorne machen, dann wird das, dann können wir,
Spaß dran haben.
Genau, dann können wir es auch vielleicht schaffen, diese ganz großen, schmerzhaften Abgänge zu verkraften. Aber ja, dazu muss halt auch sehr, sehr viel oder alles eigentlich passen. Ne? Ja. Und die Konkurrenz schläft ja nicht, deswegen so. Aber kommen wir zur letzten Spielerin in dieser Kategorie, und das ist Noreen Günnewig.
Ja,
wo wir auch 26 auch waren. Schmerzhaft tatsächlich, 26 Einsätze, 2332 Minuten, also einmal ausgewechselt worden, lese ich da so raus. Also wahrscheinlich, keine Ahnung. 3 Vorlagen, 2 Gelb. Auch jemand, der, ich glaube, ist viele Lattentreffer noch gehabt oder so ähnlich. Also war immer sehr nah an einem Tor dran, hat es aber leider nicht geschafft. Ich glaube, sie hat noch gar kein Tor für uns geschossen, weder in der ersten Liga jetzt noch hier. Sechserin, deswegen etwas unauffälliger vom Spiel her. Ich glaube, in der Hinrunde habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie eher so ein bisschen untergetaucht ist. Aber eigentlich zur Rückrunde hin immer stärker wurde und eigentlich so ein typischer Sechser war, der so ein Aufräumer vor der Abwehr und auch dann den Pass für den zum Einleiten des Offensivspiels auch mal gebracht hat. Geht jetzt nach Freiburg, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich finde es ja auch immer interessant, wenn ich sag mal, 2 Jahre in Folge ein Verein sich bei dem gleichen Verein sozusagen bedient, also jetzt Punsa, die da hingegangen ist, und jetzt ist es Günnewig. Wie das kommt, dass dann Freiburg einfach so auf den SV Meppen guckt und sagt, ja, okay, wir haben letztes Mal schon eingeholt, jetzt holen wir mal wieder ein.
Ja, wahrscheinlich kennt man sich dann einfach irgendwie als auf Vereinsebene. Wir haben ja jetzt auch schon mehrfach Spielerinnen aus Frankfurt geholt.
Stimmt, guter Punkt.
Vielleicht hat man da einfach ganz gute Connections.
Oder aus einem sehr weiten Ausland.
Ja, aber gerade, ich meine, gerade Frankfurt oder jetzt vielleicht Freiburg, wenn man sich da kennt und weiß, was da für Spielerinnen sind, könnte ich mir das schon vorstellen, dass da dass man da einfach weiß und sieht, wie es da aussieht.
Ja, genau. Das
ich traue ihr da auf jeden Fall auch den Bundesliga-Schritt zu. Ich fand sie in der Bundesliga-Saison schon stark und meine auch, dass wenn wir die Mädels diese Saison besprochen haben, dass sie nicht nur einmal Unsung Hero oder Spielerin des Spiels war. Von daher, ich traue ihr den Schritt Bundesliga zu, wenn das natürlich immer beim neuen Verein nochmal schwieriger, wenn sie das Trainervertrauen bekommt.
Ja, muss. Ich glaube, bei ihm muss trotzdem auch viel passen, dass das funktioniert. Also es kann genauso gut auch in die Hose gehen.
Das Problem ist halt auf ihrer Position, dass man halt so wenig herausstechend ist.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, wie gesagt, wenn sie die Chance kriegt, da ins Spiel zu rutschen und dann ja vielleicht auch bei den richtigen Spielen in der Mannschaft ist, wo es dann halt gut laufen kann, das Potenzial hat sie auf jeden Fall. Gut, ich meine, wenn sie natürlich das Pech hat und weiß nicht, gegen Frankfurt im Kader ist und die sich in Rausch spielen und man dann 5 Dinger kriegt, gut, dann kann das natürlich auch in die Hose gehen. Aber so, sie war zumindest gefühlt immer ein absolut konstanter Faktor bei uns in der defensiven Mittelfeld. Von daher würde ich ihr das auf jeden Fall auch zutrauen, dass das in der Bundesliga reichen kann.
Ja, hoffen wir das Beste. Ja, kommen wir dann zur nächsten Kategorie ohne Wertung. Das sind halt Spielerinnen nur mit maximal Kurzeinsätzen oder gar keinen Einsätzen. Das ist als erstes Thea Favik. Auch sehr wenig im Kader gewesen tatsächlich im Vergleich zur letzten Saison, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, weil lange verletzt, jetzt aktuell bei der U19 WM oder EM
in Litauen.
Genau, EM in Litauen, genau, bei dir um die Ecke gewesen.
Genau. Ja, genau die Woche, die ich nicht da bin, ist auf einmal Fußball da.
Ja, das ist natürlich bitter. Also ich glaube, ja, gar keine Minuten gemacht, deswegen braucht man da gar nichts
zu sagen. Ja, aber ich meine U17, 18?
U19.
Nationalspielerin ist ja schon mal ein Wort. Sie wird, gehe ich davon aus, sie wird nächstes Jahr Laura halt ersetzen bei uns im Tor.
Das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, dass Alcala Stinken,
okay,
glaube ich, dass die eher, also die Torhüterin von der U20 auf jeden Fall.
Ach so, okay. Gut, ich hätte gedacht, dass sie vielleicht schon bereit ist für den Schritt.
Kann sein, ja. Also das wird die Vorbereitung zeigen. Das kann alles sein. Ich vermute halt nur, dass wir da eher auf unsere U20 setzen, U20-Torhüterin. Und sie halt noch, ja, vielleicht mehr dann bei der U20 zum Einsatz kommt, was ja dann auch in Ordnung ist. Aber abwarten.
Okay, also dass beide einen hochrutschen. Ja, kann natürlich auch sein. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass man sie da schon ins kalte Wasser werfen könnte.
Schauen wir mal. Das wird der Trainer entscheiden, das Trainerteam. Ja. Und ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, ich würde es ja auch zutrauen, so ist es nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Schritt vielleicht noch etwas zu groß ist.
Ja, ja, okay.
Gut, dann die nächste, genau, an Caroline Hoffmann. Auch von der U17 gekommen, allerdings von Aurich. Da muss man sagen, hat das Integrieren nicht so hundertprozentig geklappt. Ich glaube, da waren auch Verletzungen am Anfang der Grund, aber nie Fuß gefasst. Bei der zweiten, glaube ich, auch nie so richtig Stammspielerin geworden. 8 Einsätze, 41 Minuten, einmal gelb. Ist jetzt auch zurückgegangen nach Aurich. Und ja, kann man ihr alles Gute wünschen. Naja.
Hat nicht sollen sein. U17 Aurich waren ja die Meisterinnen, glaube
genau,
ich.
Genau.
Ne?
Ja.
Und gut, vielleicht war das für sie der Schritt in den Profibereich, in den, ja, zumindest Halbprofibereich bei uns in der zweiten Liga.
Ja, halt in den ersten Frauenbereich sozusagen, ja. Gut, auch für Marlene Kropp, die kam aus unserer U17 allerdings hoch, hat sich am Anfang der Saison sehr schwer verletzt, ich glaube, Kreuzbandriss oder sowas, auf jeden Fall quasi die Hinrunde weg gewesen und auch große Teile der Rückrunde. Daher nur 4 Einsätze, 29 Minuten, auch nie dann in der Zeit Fuß gefasst. Aber das ist natürlich logisch. Wenn du so lange verletzt raus warst, dann kannst du halt nicht, wenn du 10 Minuten drin bist, gleich scheinen. Das ist halt so. Deswegen ihr traue ich auch den Schritt zu, den Laura gemacht hat, Laura Böhring geschafft hat. Traue ich ihr jetzt auf jeden Fall zu. Wird sich dann zeigen.
Ja, mit einer komplett neuen Vorbereitung muss man halt sehen, ob das der...
Jo.
Das für die nächste Saison dann reichen kann,
genau,
für Minuten oder für mehr Minuten.
Richtig. War auch eine absolute Leistungsträgerin, wenn ich mich recht entsinne, bei der U17 damals, als wir da auch Zweiter geworden sind und im Halbfinale dann gegen Leverkusen verloren haben. Aber ja. Gut, die nächste ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Genesis Castellon. Auch in der Winterpause gekommen, hat ich habe ein Spiel von ihr gesehen bei der U20, da hat sie wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ist jetzt auch immer noch da, da weiß man ja immer nie so, wie das, ob das dann längerfristig dann geplant war, aber war es dann in dem Fall. Zumindest immer wieder auf Instagram Trainingsfotos geteilt und der SV Meppen mit ihr dann halt auch. Ja, wird sich zeigen. Es ist ganz schwer einzuschätzen, wie ihre Chancen sind jetzt. Aber dafür ist die Vorbereitung da und wir werden sehen. Dann Madeleine Holm, auch in der Winterpause gekommen, ist jetzt allerdings wieder weg. Ich weiß nicht genau, wohin. Ich weiß noch nicht, wo sie hergekommen ist, aber ich glaube, sie war Norwegerin. War, glaube ich, auch am Anfang direkt verletzt und hat dann leider auch nie Fuß gefasst und war, glaube ich, einmal im Kader und bei der zweiten auch nie gespielt. Von daher, ja, war das so ein kleines Missverständnis. Ist immer schwer, wenn man sich verletzt, dann ist das natürlich auch klar, dass es schwierig ist und nicht klappt. Aber naja, gut. Geht jetzt wieder zurück.
Ein Versuch einfach.
Ja. Genau. Nächster Versuch war Finja Sasse, auch aus der zweiten hochgezogen. 13 Einsätze, 119 Minuten ist hier noch die meiste drin, war auch eine Auswechselspielerin, aber sehr, sehr blass. Deswegen habe ich sie jetzt ohne Wertungen reingenommen und gelassen. Ja, und weil sie auch gegangen, weil sie den Verein verlässt, habe ich sie auch hier reingenommen.
Muss man ja auch sagen, bei 119 Minuten,
ja, kann man
13 irgendwas. Einsätzen, das sind nicht mal 10 Minuten im Schnitt. Mhm. Das ist schon schwierig, da wirklich eine Wertung abgeben zu wollen.
Deswegen, das kommt auch dazu. Und die letzte, Isabella Jaron, ja, erstens lange verletzt und dann in der Pause gesagt, sie verlässt den Verein, ich weiß gar nicht, wo sie hingeht. Aber ich glaube auch Österreich oder Schweiz oder so, auf jeden Fall ins Ausland.
Ja, auch ärgerlich. Sie, die auch ohne die Verletzung immer wieder angedeutet hat, dass sie eine ganz, ganz starke Spielerin ist und sein kann.
Ich glaube, sie war auch mal eingeladen zur U20-Nationalmannschaft.
Ja. Ja, also sie hätte, glaube ich, auch eine Bundesliga-Karriere haben können, wenn ihr Körper gehalten hätte. Muss man halt sehen, ob es dann im Ausland, sie ist ja auch, glaube ich, noch Anfang 20, ob es da noch konstant rein.
Habe ich immer so ein bisschen unnahbar wahrgenommen, Isabella, muss ich sagen. Oder Bella, ja, weiß ich nicht. Aber es ist wahrscheinlich nur eine subjektive Einschätzung. Aber was du gesagt hast, ist alles vollkommen richtig gewesen. War ja auch lange hier, so ist es ja auch. Ich glaube, da gab es ja auch dann eine größere Verabschiedung und alles. Aber das hat sie sich natürlich auch verdient. Naja, gut, das waren sie alle. Hoffe ich, dass ich keinen vergessen habe. Und dann würde ich sagen, Spielerin, ich habe nochmal aufgedröselt, Spielerin der Rückrunde, Spielerin der Saison. Also Spielerin der Saison, da können wir uns, sind uns wahrscheinlich einig, dass wir da Sarah Schulte nehmen.
Auf jeden Fall.
Da gibt es fast keinen Weg dran vorbei. Und deswegen habe ich nochmal Spielerin der Rückrunde genommen, weil ich da ist vielleicht ein bisschen diskutieren, wer jetzt in der Rückrunde vielleicht seine beste Leistung hatte. Oder also die beste Leistung wird wahrscheinlich dann auch noch Schulle haben, aber ich habe jetzt dann gesagt, wer hat den nächsten Schritt so ein bisschen gemacht, wer vielleicht auch im Hinblick auf die nächste Saison, wer wird da wichtig, und ich glaube, ich habe es auch schon so ein bisschen angedeutet, ich würde da vielleicht Selma Likina mit reinnehmen, die halt immer ein bisschen stärker oder immer stärker wurde, deswegen würde ich sie vielleicht so ein bisschen, um nicht nochmal Sarah Schulte zu nehmen.
Ja, oder wenn wir wirklich das als Ausblick auf die nächste Saison nehmen, wenn wir da nochmal eine zweite, haben wir auch schon besungen, würde ich da Laura Brügge nochmal nehmen, die wirklich den Schritt gemacht hat.
Finde ich auch gut.
Einfach als Ausblick, als potenzielle Topspielerin des nächsten Jahres, vielleicht auf jeden Fall immer wieder angedeutet hat, wie groß ihre Schritte im Laufe der Saison waren. Deswegen, glaube ich, kann man die beiden da nochmal als Rückrunden Herausstecher hervorheben.
Ja. Gut, wollen wir über die nächste Saison noch so ein bisschen reden?
Ja, lass uns erst nochmal über die Trainerin sprechen. Karin Bakus, die ja auch quasi den nächsten Schritt geht. Und
den Schritt zurückzumachen.
Ja, genau. Sie wird wieder Co-Trainerin sie verlässt den Verein, um Co-Trainerin von Tommy Stroh zu werden.
Ja.
Der aber auch schon, ich weiß gar nicht, den Verein verlassen hat.
Ja, also der wird seinen Vertrag nicht verlängern, sowas. Also die zusammen arbeiten die noch ein Jahr, vielleicht ist der Plan, dass sie dann Trainerin bei Wolfsburg wird. Das
Kann ich mir nicht vorstellen, aber.
Ich halte es auch schwer vorstellbar, weil sie ja auch, muss man ja auch einfach sagen, am Ende.
Zweimal gescheitert ist, ja.
Genau, zweimal in dem Sinne enttäuscht hat. Ob es dann wirklich für Wolfsburg, die ja doch die höchsten Ambitionen haben, dann reichen wird, ist diskutabel zumindest, ja. Oder fragwürdig.
Ja, genau.
Ja, am Ende muss man leider sagen, dass sie zweimal das Saisonziel verfehlt hat.
Sie hatte eigentlich nur eine richtig, richtig gute Hinrunde.
Ja.
Und der Rest war, also die Rückrunde war dann massiv enttäuscht und die zweite Liga war dann insgesamt halt enttäuschend.
Ja, die Rückrunde besser als die Hinrunde.
Ja.
Aber trotzdem, auch da hat man halt gesehen, dass sie es halt in den ganzen zwei Jahren nicht geschafft hat, vernünftig offensives Konzept auf den Platz zu bringen. Das ist in der Bundesliga vielleicht noch verschmerzbar oder verzeihbar, dass man das nicht schafft mit den Mitteln, die wir halt da haben, obwohl wir ja...
Obwohl es da auch besser geklappt hat, ne?
Ja, es hat besser geklappt, auch, ja, aber da lag es halt auch, an würde ich sagen, an Geistesblitzen, die unsere Spielerinnen halt...
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, aufs Feld gebracht haben. Und gerade jetzt in der Zweitligasaison war das schon echt enttäuschend, was wir offensiv auf die Wiese gebracht haben. Und das ist schon... Ja, das muss man ihr einfach mit ankreiden.
Sie
hat zwei komplette Vorbereitungen alles gehabt, hat doch einen Kader zusammengehalten bekommen oder auf den Platz gestellt bekommen, der einfach das Potenzial hat, um aufzusteigen und hat es einfach nicht geschafft.
Fairerweise muss man aber auch sagen, und dass ich diese Rolle einnehme, gefällt mir gar nicht, aber fairerweise muss man auch sagen, sie hat ja auch einen sehr dünnen Kader gehabt mit 20 Spielerinnen, viele Verletzungen und so. Also es war keine einfache Saison, auch nicht für sie.
Steht außer Frage. Die Frage, die man sich dann stellen muss, ist natürlich, ist das Potenzial jetzt in Jena oder in Potsdam, war das höher?
Ja.
Das ist so ein bisschen, das kann man nicht, das können wir nicht beurteilen, wie die Verletzungssorgen da ausgesehen haben, aber dass sie halt Spielerin wie Kadesla halt nicht so in Szene setzen konnte, obwohl wir eigentlich gute Spielerinnen hatten, muss man ihr zumindest mit ankreiden. Sie ist mit Sicherheit nicht die Alleinschuldige, aber sie hat es halt einfach auch nicht geschafft, die Mannschaft so aufzustellen, dass wir halt die nötigen Tore halt machen. Das ist halt das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, aber das ist halt auch massiv Vorwurf.
Ja. Ja, deswegen, also das, ich fand es auch interessant, als dann die Verabschiedung bekannt gegeben wurde, wo dann der SV Möppner auch geschrieben hat, ja, nach zwei sehr erfolgreichen Jahren verlässt sie uns. Ich meine,
das ist
auch nicht übertreiben. Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, klar will man kein böses Blut scheren und zu dem Zeitpunkt war ja auch noch alles möglich, aber von sehr erfolgreich zu sprechen, wenn man abgestiegen ist, ist schon mal fragwürdig. Und
vor allen Dingen bei dieser guten Hinrunde auch, ja.
Ja, das ist schon ein bisschen, fand ich auch ein bisschen irritierend, muss ich schon sagen. Ich fand den Nachfolger, den
Thomas Pfannkuch.
Ja, Thomas Pfannkuch,
genau. Ich habe nachgeguckt, ich wusste nur noch den Nachnamen, den Vornamen wusste ich nicht mehr.
Ja, sehr gut. Finde ich, ohne ihn jetzt zu kennen natürlich, aber scheint mir eine nicht mutige, aber eine
gute Wahl. Ich glaube, er arbeitet auch hat viel mit jungen Talenten beim DFB, glaube ich, zusammengearbeitet, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ich versuche gerade das richtige Wort zu finden, aber eine Wahl, die zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall darauf hingedeutet hat, dass man das Thema Aufstieg angehen möchte, aus meiner Sicht zumindest, weil er ein gestandener Trainer auf jeden Fall ist, der auch im DFB-Bereich
ehemaliger Fußballprofi, glaube ich, auch
schon gezeigt hat oder schon seine Sporen verdient hat, sagen wir mal. Und da muss man jetzt halt gucken, die Abgänge, die dann jetzt dazugekommen sind, lassen ein bisschen zweifeln, ob man, ja, jetzt gerade, wie ja gesagt, wo ja der dritte Platz auch für den Aufstieg reichen wird, wo es natürlich trotzdem knapp werden könnte bei dem, was in der zweiten Liga ankommt, sagen wir mal. Ja.
Union Berlin kommt hoch, wird durchmarschieren. Ich habe im Forum gelesen, dass Nürnberg wohl auch einen sehr starken Kader haben soll. Da hat einer geschrieben, dass das eher der Top-Favorit ist.
Ja, bei Nürnberg ist natürlich, die haben mit 13 Punkten ordentlich zweistelligen Punkteanzahl sind natürlich nicht untergegangen in der Bundesliga. Und wenn die jetzt, was man natürlich als Zweitligist eher kann, sagen, komm, wir behalten den Kader einfach so, dessen schwer werden die schon eine gute Rolle spielen, weil sie halt einen fast erstligatauglichen Kader haben werden.
Ja, weiß halt nicht, was die so für Abgänge oder so haben.
Genau, das weiß ich halt auch nicht. Aber das, wenn im Forum geschrieben wird, dass die einen guten Kader haben, und als Zweitligist kannst du halt, ich sag mal, mit im Verhältnis wenig Mitteln wahrscheinlich den Kader dann einfach zusammenhalten, außer es sagt halt einer oder eine, ich will unbedingt in der Bundesliga bleiben, was ja auch möglich ist. Aber die Möglichkeiten sind als gestandener Zweitligist natürlich deutlich, deutlich besser, da dann einfach mal zu sagen, ja komm, eine halbe Million Etat kostet uns halt oder ist relativ einfach im Gesamtetat zu verstecken, der das halt bei uns.
Ja, oder Union Berlin ist, warum ich glaube, dass Union Berlin halt absolut konkurrenzlos durchmarschieren wird. Die werden wahrscheinlich eine Voraussetzung haben wie die Top 5 der Bundesliga, der ersten Bundesliga. Die haben Profibedingungen, da arbeitet keine nebenbei, da musst du nicht 20 Stunden oder einen Halbtag oder einen Ganztagjob und dann wird abends trainiert. Nee, die trainieren einfach.
Aber das wird in Nürnberg Profi. Und ich denke auch in Hamburg auch
ähnlich. Ja, Hamburg, Hamburg hätte ich es auch gedacht. Da hätte es vielleicht ja die Saison tatsächlich schon reichen müssen, auch wenn das die Voraussetzungen sind. Aber ich schätze da Union Berlin doch noch professioneller
ein. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich sag mal, eine Almut Schulte wird ja nicht dahin gegangen zu sein, um irgendwie halbtags sich
wieder zu machen. Nein, natürlich nicht.
Da werden auch Profibedingungen her.
Das
ist halt gerade jetzt, wenn man so eine, ich sag mal, gewachsene Truppe hat, die sie dann ja haben werden, nachdem sie letztes Jahr aufgestiegen sind und jetzt schon oben mitgespielt haben, ist auch schwer zu glauben, warum die jetzt absacken sollten.
Ja.
So, und deswegen, es wird nicht einfacher werden, leider, auch wenn man
ein Mehrplatz mehr.
Auch wenn es einen Aufsteiger mehr geben wird.
Wobei Almut Schuld, glaube ich, auch einfach FIFA Tricksereien begann, da war es vielleicht dann halbwegs egal, wo es hingeht, und Hamburg ist dann einfach
ein schöner großer Name. War halbwegs egal, sie wollte halt nur professionelle Trainingsbedingungen haben, und deswegen glaube ich halt, dass diese Trainingsbedingungen in Hamburg gegeben sind, und wenn man dann halt ein gewachsenes Team hat mit den Trainingsbedingungen, ist
aber die haben, das hat im Forum auch, wurde im Forum auch geschrieben, dass die ihre Top-Stürmerin da, Larissa Mühlhaus, verloren haben, die geht glaube ich nach Bremen, also das ist da noch ein harter Abgang. Und wenn Almut Schuld ist jetzt wirklich wirklich den Dick-Move raushaut und jetzt nach Jena geht, was irgendwie mal
war das nicht schon fest?
Ich glaube, das war nur ein Gerücht, aber ich hatte auch gehört, dass die, weil die ja Expertin bei der EM war, dass die dann halt jetzt halt nach Jena, oder dass das halt danach irgendwann bekannt gegeben werden sollte. Aber ich glaube, aktuell ist es nur ein Gerücht, aber Angaben ohne Gewähr. Aber das wäre der größte Dick-Move, den es gibt, einfach den HSV eben ausnutzen für diese FIFA-Tricksereien, um ehemalige Mütter wieder einzugliedern in den Profifußball oder in den Fußball generell. Generell finde ich das gut, nicht falsch verstehen, aber so wie sie das macht, ist es eigentlich nicht,
nicht das, so. Das Paradoxe ist ja, dass mein Verständnis wäre, dass wenn man halt Mutter geworden ist und man dann halt, dass man das ja gewissen Zeitraum dauert und man dann außerhalb eines Transferfensters wechseln können soll.
Ja.
Weil man ist halt, ich sag jetzt einfach mal, man ist im März Mutter geworden, dass man dann sagt, ja komm, ich will aber jetzt nicht bis zum Sommer warten, um wieder wechseln zu dürfen, sondern da darf man es halt gleich. Aber bei Schuld waren halt irgendwie zwei Transferperioden dazwischen, wo sie dann halt einfach nicht gewechselt hat, auch wenn sie die Chance gehabt hätte. Hm. Und dann auf einmal sagst, oh, ich habe jetzt ein Angebot, jetzt gehe ich halt.
Ja.
Das ist, finde ich, dann halt schon irgendwie ein bisschen sehr...
Ein bisschen Zeit musst du einer Mutter logischerweise auch geben und so. Es gibt ja auch Mutterschutz und halt auch Elternzeit und so. Das wird es ja im Fußball logischerweise auch geben. Gibt es ja bei jedem Arbeitgeber.
Na gut, Elternzeit betrifft ja Männer genauso.
In dem ja, das ist schon richtig.
Daher ist das halt so ein bisschen schwierig, aber gut.
Lassen wir das Thema.
Lassen wir das Thema.
Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Das da haben sich trotzdem, schlaue Leute bestimmt gut mit beraten.
Und ja, sie hat trotzdem die Regularien so weit zu ihren Gunsten ausgedehnt, dass das natürlich vollkommen legitim ist, aber trotzdem.
Wenn sie beim HSV bleibt, dann soll es mir auch recht sein, in Anführungsstrichen. Also vielleicht auch, also sie nach jeder geht oder nicht. Aber
egal.
Ja, es ist Wurst. Von daher, egal. Deswegen, da wird es schwierig. Bochum ist meiner Meinung nach schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass Andernach jetzt so langsam in der Position ist, auch mit dem Stadion in der ersten Liga spielen zu dürfen. Da war aber das Thema, glaube ich, noch nicht fix oder so. Deswegen schauen wir mal, wie es da ist. Dann hast du natürlich Sand wieder dabei, der HSV, der jetzt vielleicht auch Bock hat, aufzusteigen oder auch die Möglichkeiten, aber auch Abgänge, aber gut, das betrifft uns ja ganz genauso. Deswegen, da wurde dann auch geschrieben, und das teile ich dann auch, dass die zweite Liga so ein bisschen so ein, ja, zumindest ein Tabellenplatz, also genau, wir haben jetzt drei Tabellenplätze, also einen mehr gekriegt, aber theoretisch sind zwei schon belegt und um den dritten wird man sich streiten wahrscheinlich. Und da kann jeder dann jeden schlagen. Ich glaube, da war dann halt so die Aussage Nürnberg,
ja, da müssen
Nürnberg
wir halt
Platz 1, Union Platz 2 und um Platz 3 streiten sich dann ganz viele.
Ja, da müssen wir halt jetzt einfach zeigen, dass wir die Abgänge gut wegchecken können und das Potenzial, was wir, also das gerade was die jungen Spielerinnen angeht, dass dieses Potenzial, dass wir das auf die Wiese bringen können mit dem neuen Trainer, mit einer kompletten Vorbereitung. Das müssen wir halt einfach zeigen und dann mal ist da von Platz 3 bis Platz 6 wahrscheinlich alles möglich, wenn es normal läuft, wenn es schlecht läuft, gut, dann kann es natürlich auch weiter runtergehen. Aber
das dafür ist also, das halt immer noch Fußball.
ja, das muss man dann halt einfach sehen. Da, ja.
Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass so Ingolstadt vielleicht auch so auf dem Zettel stehen könnte, die letzte Saison ja in der Rückrunde auch stark gewesen sind, aber das wird sich alles zeigen dafür, aber ich muss ehrlich sagen, dafür verfolge ich dann die zweite Frauenbundesliga auch nicht so intensiv, also zumindest was andere Spieler, andere Teams und Spielerinnen angeht. Da gucke ich dann auf uns und das sollte der SV Meppen auch tun, das wird er auch tun und das Beste rausholen, wo es am Ende dann steht, das wird man dann sehen und wie es für die Frauen dann weitergeht, das wird man dann auch sehen insgesamt und wir hoffen natürlich alle das Beste. Platz 1 wäre natürlich auch, würde ich natürlich auch nehmen, dass wir ungeschlagen durchmarschieren. Aber dafür sind auch noch andere Teams da, die das genauso wollen. Und ja gut, vielleicht stolpert Union ja auch bei einer neuen Liga, auch wenn die alles gewonnen haben in der Regionalliga Nordost. Und zweite Liga ist dann noch ein anderes Pflaster. Der HSV wäre auch gerne direkt hochgegangen, hat es auch nicht geschafft. Und wir schauen mal.
Ja, Leipzig hat das damals auch nicht
geschafft. Leipzig hat es auch nicht geschafft, ist auch ein guter Punkt gewesen.
Ja.
Oder die haben auch Profibedingungen gehabt und alles.
Richtig.
Und die brauchten auch ein Jahr Anlauf.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Ist auch wieder knapp 2 Stunden geworden, das ist auch schön.
Hätte ich am Anfang nicht mit gerechnet, aber...
Ja gut, es sind halt immer viele Spieler und Spielerinnen, das ist ja immer das größte Thema.
Ja.
Und das unterscheidet sich ja kaum bei Männern und Frauen.
Ja, und ich meine, hat ja auch verdient, also jede Spielerin hat es verdient, dass wir sie gebührend sprechen und auch feiern in dem Sinne, wenn sie eine gute Leistung gezeigt haben.
Ja, genau.
Und ja, kann man nur noch mal allen alles Gute wünschen.
Richtig.
Und
ja, wir freuen uns auf Jahr. Genau, wir freuen uns auf die neue Saison und wünschen ich bedanke mich dann auf jeden Fall für das Zuhören und dir, Lutz, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und wir hören uns dann wieder. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Bezüglich dieses Podcasts, ob Frauen und Männer das Thema ist. Wahrscheinlich erst mal wieder Männer, weil die Regionalliga Nord geht ja früher los als die zweite Frauenbundesliga. Von daher danke ich nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.